es wird ein bisschen seniorisch. Wir werden eine kleine, es geht ein bisschen Richtung Katzenzunge. Vielleicht kommt mal eine kleine Gelee-Banane vorbei oder edle Tropfen oder sowas. Da in diesem Bereich Seniorenschokolade, no offense, werde ich doch mit Sicherheit irgendwas Mokka-Cappuccino-mäßiges finden. Ich finde, meine Ausbeute ist mickrig.
Herzlich willkommen zu Mamitown, der Podcast. Habe ich das bei der ersten Kaffeefolge schon gesagt, der heute einen besonders tollen Atem hat? Ich mache es direkt richtig appetitlich.
Oh nein, ich will instant die Zahnbürste zücken.
Ja, hallo Jule.
Hi Anke.
Und hallo Anna.
Hallo.
Hallo Anna, Anna Schätgen von Vivaldi Coffee Roasters, einem richtig süßen Café/Rösterei in Köln hinterm Neumarkt. Und wir freuen uns total, dass du Lust hast, mit uns über Kaffee zu reden und deine Kaffee-Expertise mit uns zu teilen.
Ja, ich freue mich auch sehr. Ich bin sehr gespannt, ein bisschen aufgeregt und hab Bock.
Also wir zwei kennen uns auch von Many Moons Ago. Ich habe irgendwann mal eine Kolumne über deine Kaffeerösterei geschrieben, da hieß sie aber auch noch ein bisschen anders. Und ich erinnere mich aber dran, dass ich das so wahnsinnig nett bei dir, bei euch fand, weil ich glaube, in der ersten Kaffeefolge habe ich schon mal so ein bisschen erzählt, dass ich manchmal so Kaffeeröstereien oder so Kaffeeläden ein bisschen skeptisch gegenüber bin, weil da auch sehr viel, da wird immer sehr viel, sehr dick aufgetragen, beziehungsweise da werden Hürden relativ hoch gelegt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, ich muss vorher erstmal Hausaufgaben machen, bevor ich da reingehe und sage, was hätte ich gern. Und man muss sich immer so ein bisschen dafür rechtfertigen, dass man vielleicht nicht wahnsinnig viel Ahnung von Kaffee hat und vielleicht sogar so eine Flasche ist, die auch noch irgendwie Milch im Kaffee trinkt. Und da kann ich mich sehr, sehr gut dran erinnern, dass es bei dir, bei euch einfach ganz, ganz nett war und einfach auf Augenhöhe und einfach ein sehr, sehr angenehmes Kaffeeerlebnis.
Ich kann mich auch noch sehr gut an diesen Text erinnern, den du danach geschrieben hast, weil man hat da so richtig rausgelesen, dass es dir bei uns richtig gut gefallen hat. Und das hat mich richtig gerührt. Ja. Und das, was du sagst, das ist auch eigentlich das, was sich nicht verändert hat, weil der Name hat sich, wie gesagt, jetzt verändert, aber so die Herangehensweise und das, wofür ich quasi diesen Ort da auch habe, ist halt der, dass man halt zusammenkommt oder vielleicht Kaffee entdeckt oder Kaffee erst zu verstehen versucht und gar nicht so ein, okay, also wir wissen, wie es geht. Wenn ihr euch traut, dann kommt rein. Stellt bloß keine falsche Frage.
man wird direkt gejudged für das, was man bestellt.
Ja, genau. Und das gibt es bei uns auf jeden Fall gar nicht.
Ja, und ich hatte, ich habe auf jeden Fall noch eine Erinnerung, so dieses, dass du irgendwie diese magische Fähigkeit hast, so ein bisschen von vornherein zu scannen, so ein bisschen. Du hast so eine Eingebung, wo hole ich die Person da gerade ab? Mhm. Also du konntest irgendwie den Leuten mehr oder weniger an der Nasenspitze ablesen, möchte der jetzt hier vielleicht einfach wirklich eine Tasse Kaffee?
Oder möchte
da gar nicht so viel drüber sprechen? Möchte vielleicht einfach ein Cappuccino auf die Hand, Tschüssikowski? Oder ist das jemand, der hier gerade reinkommt und Bock hat, sich mit dir über den Unterschied zwischen die skandinavische Methode oder eher Richtung Italien? Wollen wir es eher fruchtig, dark roasted, vorne hinten, tralala? Und das konntest du so sehr gut ja von vornherein irgendwie den Leuten ablesen, sodass es erst gar nicht unangenehm wurde. Weil ich möchte ja auch niemanden judgen.
Nee, aber das ist ein bisschen, finde ich, in Kaffeeläden, Plattenläden und Fahrradläden.
Ja, volles Fund.
Ich finde, da kannst du wirklich, da geht es so von bis. Und das ist ja auch sowas, wo die Leute sich so sehr reinnörden können. Und eigentlich, finde ich, haben so diese Besserwisser uns in den letzten Jahren manchmal so die Nerds kaputt gemacht.
Ja.
Weil Nerds sind ja eigentlich super cool, weil wie cool ist das, sich in so ein Thema reinzufuchsen und so plötzlich so Wissen zu haben, was du so wahrscheinlich in so, keine Ahnung, maximal 10 Begegnungen deines Lebens komplett ausspielen kannst. Das ist ja eigentlich voll cute und voll cool, aber sobald es halt dann so Besserwisser da sind, denkst du dir halt so, ja, schade, ganz, ganz schade.
Ja, also und die Erfahrung mache ich halt auch oft, wenn ich irgendwo Kaffee trinken gehe, dass, ja, also ich habe manchmal auch irgendwie so ein bisschen Angst oder Respekt vor, je nachdem, was für Läden das sind. Ernst?
Das ist doch total
das
krass.
Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Aber vielleicht auch, weil es nicht so ein, also manchmal macht es auch einfach nicht so ein Spaß und man bekommt halt immer sowas vorgesetzt, was man so sehr speziell und toll und besonders finden muss und das ist es halt vielleicht dann auch irgendwann so gar nicht mehr. Und also bei uns finde ich halt besonders schön, dass beide super willkommen sind. Also ich liebe Kaffee-Nerds. Ich halte mich auch sehr viel in dieser Bubble auf, mal mehr und mal weniger.
Du hast ja auch selber einen Kaffee-Podcast eigentlich, der ist gerade on hold. Kaffeesahne, ne?
Ja, genau. Und das ist ja genau das. Also ich liebe das auch, mich mit Leuten aus der Kaffee-Bubble zu unterhalten und auch zu sehen, dass es einfach super unterschiedliche Ansätze gibt. Und da ist halt jeder auch total okay, solange halt aber auch alle anderen Ansätze so ja, respektiert werden oder als genauso valide angesehen werden. Und es ist total okay, dass du deinen Kaffee super gerne mit Milch trinkst. Und je nachdem, was für einen Kaffee ich trinke, trinke ich den auch gerne mit Milch. Und ich habe immer so eher so Phasen, was ich gerade so gerne mag oder was nicht. Wir können vielleicht auch gleich nochmal darüber sprechen, wie ich mit Kaffee angefangen habe. Weil ich bin eigentlich meine Bilderbuch Kundin, die reinkommt und so gar nichts mit Kaffee anfangen kann und dann so nach und nach sich vielleicht so daran tastet. Ja. Weil also man darf bei mir auch Chai Latte trinken, aber wenn du 10-mal zu mir in den Laden kommst und Chai Latte trinkst, dann sage ich so, komm, wir trinken jetzt heute mal.
Probieren wir mal was aus.
Und das ist ja auch irgendwie super schön, Leute dafür so neu zu gewinnen. Und das schafft man halt gar nicht, wenn man die Leute für ihren Geschmack verurteilt. Und das ist ja das Weirdeste, was man machen kann
und
eigentlich.
Ich finde, es ist ja auch, ey, ganz ehrlich, ich finde, es ist auch tagesformabhängig, weil natürlich sind wir, also ansonsten hätten Anke und ich ja auch keinen Food-Podcast. Selbstverständlich sind wir auch eine Form von Nerds. Alter, ich kann nicht 60 Minuten aus dem Stegreif über wahlweise rote Beete oder Feta voll labern. Ohne Probleme. Mein letztes Rabbit Hole war das Olivenöl. Wirklich, also komm rein, setz dich hin und ich laber dir wirklich ein Kotelett ans Ohr. Kein Problem. Aber ich finde, es ist total tagesformabhängig.
Ja, weil und manchmal auch so ein bisschen ist es halt wirklich so. Ne? Man muss halt einfach sein Publikum kennen.
So, Leute, haben wir jetzt mal einfach einen netten Kaffee und dann gibt es halt so Tage, wo ich mir denke, so und heute, ich möchte alles erfahren über, was hast du auf der Karte, was sind die Unterschiede, was würdest du mir denn empfehlen? Ja, von daher.
Ich möchte Kaffee trinken.
Jetzt.
Ja, weil Anna hat nämlich geilerweise, die hat einfach eine Thermoskanne Kaffee mitgebracht. Und da frage ich doch, Anna, was haben wir denn hier in der Kanne? Während ich einschenke, kannst du ein bisschen was erzählen.
Okay. Um direkt von den Nerds so ein bisschen wegzukommen und den Bogen aber auch direkt wieder dahin zu spannen, weil wir sind nämlich in der Kaffeenische quasi nochmal eine Kaffeenische, weil alle auf 100% Arabica und das ist das einzig wahre schwören, röste ich hauptsächlich Canephora. Das kennt man vielleicht so erstmal gar nicht auf den ersten.
Ist eine Kaffeesorte, wir haben uns vor ein paar Monaten kennengelernt. Die kannte ich vorher nicht.
Und du kanntest sie schon, aber unter einem anderen Namen. Also, weil im Prinzip ist das halt die Kaffeeart. Und Arabica, also ihr kennt wahrscheinlich Arabica und Robusta.
Ja.
Ja. Und jetzt stellt ihr euch mal vor, Robusta heißt eigentlich nicht Robusta, sondern Canephora. Und Canephora hat genauso wie Arabica verschiedene Untervarietäten. Und eine davon ist Robusta.
Also Robusta ist ein Canephora.
Genau. Aber Canephora ist nicht unbedingt Robusta. Wir trinken nämlich zum Beispiel, also um nochmal bei Arabica vielleicht anzufangen, da gibt es super viele verschiedene Varietäten und Sorten und so Kaffeespezialisten, die kennen die dann auch alle und man kann auch, also es gibt da natürlich auch qualitative Unterschiede und da gibt es dann zum Beispiel den
Ich fange mal an, hier rumzureichen.
Vielen Dank, ich gebe das so.
Ja, das ist, glaube ich, am einfachsten. Ne?
Stille Post, ja. Genau, ich glaube, ich versuche jetzt mal, das nicht so super kompliziert zu machen. Aber es gibt zum Beispiel die Arabica-Sorte Geisha und dann gibt es den Geisha aus Panama. Und das ist so super High-Quality-Kaffee. Sehr, sehr feiner Kaffee, sehr, sehr teurer Kaffee. Und das weiß aber jeder, dass das quasi eine Sorte, eine Varietät von Arabica ist. Und bei Canephora ist es genauso. Da gibt es auch unterschiedliche Varietäten, also Sorten.
Mhm.
Und Robusta ist eine davon.
Mhm.
Schmeckt eher so erdig, harsch, kräftig.
Ist dann wahrscheinlich für einen Espresso ganz gut geeignet, ne?
Voll. Also die machen so die Crema im Espresso. Dafür packt man das oft da rein. Wir haben jetzt aber zum Beispiel fast ausschließlich Napo Payamino. Das ist ein Canephora aus Ecuador. Und die zeichnen sich schon auch ein bisschen durch die die sind schon ein bisschen erdig, aber eher so mild, nussig, vollmundig. Richtig geil für einen Espresso, weil viel Crema und so. Mhm. Aber wir trinken jetzt zum Beispiel eine relativ helle Röstung, die dann auch noch ein bisschen fermentiert ist.
Aber die auch erdig riecht. Ich habe gerade die Nase reingehalten, als du erdig genannt hast. Und da hat so meine Nase richtig mit meinen Ohren war kurz im Einklang.
Genau, also ein Canephora ist nicht so komplex auch wie ein Arabica. Also Säure oder so findet man da drin kaum. Halt eher so diese flachen, erdigen, nussigen, schokoladigen.
Ich bin gerade ganz gewaltig bei so einer Zartbitter-Kuvertüre.
Ja. So. Wir probieren alle mal kurz.
Mhm.
Und der hat hinten raus halt so eine ganz leichte, fermentierte Frucht.
Es ist fast so ein bisschen, also ich würde jetzt nicht sagen Tannin, aber es ist so eine Idee von so einem Tannin. Also es hat nicht, es pelzt nicht an der Zunge, aber es hat so dieses Gefühl davon.
Ja, also es hat so was dunkel-karamelliges.
Ja.
Mhm. Bin aber auch wirklich bei sowas wie, also ich finde ganz, ganz stark Zartbitter-Kuvertüre. Auch gerade wenn die schmilzt, dann riecht die ja noch mal anders.
Mhm.
Ich finde, es hat eine amtliche Säure vorne.
Aber keine Säure, die mir Sodbrennen
macht. Ich habe eine leichte, vielleicht nicht eine Rosine, aber so eine rote Traube.
Ja, wahrscheinlich das, was bei mir als Tannin ankommt.
Ja, das kann gut sein. Das geht ja irgendwie in eine ähnliche Richtung.
Mhm. Wir haben auf jeden Fall so rot, lila, dunkle Aromen.
Aber es ist eindeutig, weil ich bin Kaffeetrinkerin, der gute alte Mokka-Master, also Filter.
Mhm.
Es war auch ein langer Weg. Oh, das besprechen wir heute noch bestimmt auch noch mal. Das liebe ich ja auch. Und bin mittlerweile auf Filter mit einem Schüsschen Milch und meistens auch noch ein bisschen süß. Und das hier ist was ich pur trinken würde.
Ja.
Vor allem süß brauchst du halt nicht, ne?
Mm-mm.
Ja, so ein ganz kleiner Schuss Milch funktioniert auch super gut. Funktioniert auch sehr gut als Espresso, was ja nochmal eine andere Zubereitung quasi ist. Mhm. Aber da dann mit ein bisschen Milch auch richtig schönes Getränk. Einfach sehr geschmeidig.
Ich bin von diesem Geruch, bin ich einfach schon so begeistert.
Also es ist, Frühstück?
Ich finde, es ist wirklich ein anderes Kaffee-Erlebnis, was man sonst vielleicht so von Filterkaffee kennt. Auch wenn man sich ein bisschen durch die Gegend trinkt, vielleicht erstmal durch diverse Supermarktregale. Und dann geht man irgendwann in verschiedene Röstereien und bringt mal was mit nach Hause. Ich finde, dass das hier was wirklich sehr, sehr Besonderes ist, weil das eben so eine, irgendwie so eine sehr, ja, Frucht nicht, aber halt.
Aber es hat so schon fast auch so eine Herzhaftigkeit. Also es ist schon, man riecht da dran und der Speichel schießt einem ein.
Total.
Ich finde, das ist der typische Umami-Faktor. Ich meine.
Den lieben wir ja hier.
Den lieben wir sehr, sehr toll. Manchmal gibt's ja auch so Filter, die dann so ganz hell gefiltert werden, ne, wo der Kaffee dann fast so aussieht wie so ein Tee, der dann, keine Ahnung, eines meiner ersten, ach so kann man Kaffee auch trinken, Erlebnisse hatte ich vor, 10 Jahren oder so in London, als mich dann der Barista fragte, wie ich meinen Kaffee gerne zubereitet hätte. Und ich so dachte, Junge, was meinst du? Willst du den in der V60 haben? Soll ich dir den durch die AeroPress tun? Ich dachte so, da kommen gerade Worte aus dir raus. Aber da ist so hinter dem Wörter, also da mir fehlt so die Übersetzung davon.
Ja.
So, ich höre, dass du sprichst.
Ich brauche noch das Reklamheftchen
dazu. Ich verstehe auch die Wörter, aber ich verstehe gar nicht.
Ist das ein Beispiel für Read the Room?
Nee, der war dann auch total nett. Also ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, ich kann ihm nicht. Ich meine, ich finde im Zweifelsfall, Wenn man sich dann so kurz überfordert fühlt, finde ich in so einem Moment auch immer ein gutes Comeback, einfach zu fragen, was würdest du mir denn empfehlen? Weil ich dann so denke, dann gebe ich einfach seine Expertise, der gebe ich nicht hin.
Du gibst den Ball zurück und dann gucken wir mal, was passiert bei der Servicefachkraft.
Ja, gar nicht so, so nach dem Motto, jetzt zeig du mal, was du kannst, sondern ich denke mir so, hey, du bist der Experte, sag du mal, was du machen würdest. Weil dann kann ich mein Hirn ausschalten und muss mir gar keine Gedanken darüber machen, was ich da jetzt am liebsten hätte.
Ja, so. Und so eine Frage ist ja vielleicht auch von der Servicefachkraft die Frage, die dann beantwortet, mit wem habe ich es zu tun.
Ja, genau.
Also so, okay, ich kann jetzt sagen, hier V60 oder Aeropress, und wenn ich da in fragende Augen blicke, dann weiß ich, dann kann ich ja auch quasi so umschnipsen und so, ah ja, okay, alles klar, also ich mache dir den und den Kaffee und der schmeckt am besten so und so, und dann kommt man ja auch wieder zusammen.
Ja. Das ist ja alles so ein V60 ist ein Handfilter, glaube ich.
Ja.
Ne? So, ich sag mal, die Advanced Version von dem guten alten Melitta Porzellanfilter.
Ja, so kann man das sagen.
Ich frage mich, also weil ich habe häufiger auf Karten gelesen, es gibt dann den Filterkaffee, es gibt den V60, also V60, es gibt den Aeropress. Und ich habe mich immer gefragt, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Handfilter quasi und dem Filterkaffee?
Also in erster Linie der Arbeitsaufwand, also der Filterkaffee oder Batch Brew.
Das gibt es bei euch im Laden ja auch immer, ne?
Gibt's genau, so habe ich ja mitgebracht. Ja,
das ist die Thermoskanne mit dem Batch Brew.
Ja, genau. Und den kannst du ja schon vorbereiten, der steht da und der ist, sag ich mal, 4 Stunden ist der gut.
Ah,
und dann schenkst du den einfach aus und dann ist das eine Tasse Kaffee. Und bei dem Handfilter, dann nimmst du dir ja 5 Minuten ungefähr Zeit, den Kaffee frisch zu mahlen, den abzuwiegen und den per Hand zu filtern. Dann schmeckt er natürlich auch ein bisschen anders, weil du ein paar mehr, also du kannst ein bisschen mehr beeinflussen, wie der Kaffee halt läuft. Temperatur, Schnelligkeit, Geschwindigkeit und die verschiedenen Steps, die du da quasi machst. Und beim Filterkaffee hast du halt die Maschine, die hat eine bestimmte Temperatur und die verteilt das Wasser so ein bisschen. Heißt, da fließt mehr Expertise, mehr Arbeit, und wenn halt alles gut läuft und du so jemanden hast, der dich sogar auch noch fragt, für welche Methode du gerne hättest oder dir sagen kann, mit der und der Methode schmeckt es besser oder schlechter, dann hast du halt am Ende das Getränk oder die Zubereitung, die am besten zu dem Kaffee passt, weil da gibt es natürlich auch Unterschiede.
Sag mal, wie trinkst du denn deinen Kaffee am liebsten und wie trinkst du deinen Kaffee am häufigsten?
Also ganz unterschiedlich und phasenweise. Ich hoffe, es hören keine Kaffeemenschen zu, aber
ich werd noch solche Bomben droppen. Also es werden noch so Wörter fallen wie Banana Bread Sirup, von daher.
Aber wir machen auch Apple Pie Latte, also alles gut.
Ja, ich, gut.
Genau, also zu Hause haben wir eine Siebträgermaschine und ich habe unzählige verschiedene Handfilter-Methoden. Aber im Moment, und das jetzt auch schon wirklich seit so 2-3 Monaten, eigentlich ausschließlich Herdkanne, also Bialetti.
Die Kaffeekanne macht den Pipi.
Ich frage mich die ganze Zeit, was ist denn das für ein Geräusch? Ich dachte schon, zieh die Öhrchen ab.
Den Deckel so fest zugedreht.
Unter uns ist schon wieder irgendwo eine Baustelle. Nee, das ist die Kaffeekanne. Nee, das lieben wir doch.
Ja.
Toll.
Okay.
Wir die Bialetti.
Genau.
Aber die Bialetti macht Espresso.
Ja, schon. Ja. Ja. Also auch nochmal anders als jetzt aus einer Siebträgermaschine.
Ja.
Aber je nachdem, wie man das macht und was man reinmacht, kommt man da mit Milch schon an so eine
Bialetti High Five.
Kann sowas Flat White-mäßiges auch sein. Also ich mache da halt eher so eine hellere Röstung rein und eher einen fruchtigeren Kaffee. Und dann mit Milch, toll.
Fühle ich mich direkt besser. Ist nämlich auch meine Go-To-Methode.
Ja, und ist ja auch voll geil, weil die meisten Leute, die zu uns in den Laden kommen, machen halt ihren Kaffee mit einem Herdkocher oder aber auch mit einer French Press, auch super verschrien. Und ist aber ein super Zubereiter, um Leuten Kaffee nahe zu bringen.
Vor allen Dingen, wenn das jetzt keine großen Mengen sind, ne? Also bei meinen Eltern ist jetzt mittlerweile so ein Vollautomat eingezogen, aber ganz früher, beziehungsweise bis, glaube ich, das ist jetzt der erste, den sie haben, da war es immer der gute alte Filter. Und ich meine, bei deinem Filter, da kannst du ja auch mal easy, wie viel Kannen gehen da rein? Tassen?
Ja, und Liter, ne?
Ja. Ja. Okay. Absolut. Ich überlege gerade, ich hatte auch eine ganz lange Bialetti-Phase. Hab mich dann auch irgendwann an die Milchaufschäumsituation rangewagt und mich durch diverse Milchaufschäumer probiert, um dann irgendwann, ich glaube aus schierer Faulheit, wirklich beim Mokka Master zu landen. Und nein, wir werden leider nicht gesponsert, da arbeiten wir noch drin.
Das wäre total geil.
Liebe Grüße. Nee, leider nicht. Ja. Aber das ist ja auch das Ding, weil also es ist letztendlich eine Filterkaffeemaschine.
Aber am Ende zeigt es doch auch ganz schön, dass am Ende die richtige Methode ist, die du in deinem Alltag gut umsetzen kannst.
Ja, genau. Genau.
Und ich habe auch nämlich, in meinem Haushalt gibt es eine Bialetti, es gibt eine Chemex, das ist auch wie so ein Handfilter. Dann gibt es eine Aeropress, das ist auf eine Art nochmal ein anderer Handfilter, wo du den drückt man dann so runter und das ist ein bisschen.
Es ist Immersion Brew.
Okay.
Wir sind nicht bei Öffentlich-Rechtlichen, wir können Produktnamen nennen. Das ist die klassische Bodum, oder nicht?
Das ist die French Press.
Ja.
Und die Aeropress ist nochmal ein bisschen anders, weil bei der French Press, also bei der Drückerkanne quasi, da hast du ja einen Metallfilter.
Ja.
Die ähneln sich ein bisschen, aber aus der French Press wird der Kaffee ein bisschen vollmundiger noch, weil du mehr Partikel von dem Kaffeemehl quasi im Kaffee auch drin hast.
Die besteht aus so verschiedenen Bauteilen, oder nicht?
Meinst du bis jetzt bei der Aeropress oder bei der French Press?
Bei der Aeropress.
Die Aeropress ist quasi aus Plastik.
Das ist ein Zylinder, ne?
Das sind drei Teile.
Ja.
Also einmal quasi der Kolben, mit dem du es runterdrückst, dann der, keine Ahnung, Behälter und dann noch so ein Filteraufsatz. Da kommt ein Papierfilter rein, gibt auch Metallfilter mittlerweile, aber der filtert natürlich ein bisschen anders als der Metallfilter aus der French Press. Und es gibt, mit der kann man ganz viel rumspielen. Also das Coole an der Aeropress ist halt, dass man quasi ganz viele Faktoren selbst noch beeinflussen kann.
Mhm.
Und das geht bei der French Press auch. Zum Beispiel, du kannst die Ziehzeit und die Menge und die Temperatur und die und den Mahlgrad und sowas.
Ja.
Kannst du alles beeinflussen. Bei so einem ganz normalen Handfilter oder so, da fließt es ja durch.
Mhm.
Da kannst du auch sagen, ja, ich mache das gröber oder ich mache das feiner und dann läuft das schneller oder langsamer und dann ist die Kontaktzeit irgendwie unterschiedlich lang. Aber sowohl bei der French Press als auch bei der Aeropress kannst du halt mit der Zeit auch selbst arbeiten. Kannst einfach sagen, ich möchte, dass das 8 Minuten zieht. Ist jetzt lang, aber und dann zieht das 8 Minuten und dann sind 8 Minuten die Kontaktzeit, die der Kaffee mit dem Wasser hat. Und dementsprechend schmeckt der Kaffee dann natürlich anders.
Verstehe.
Und dieser Druck, den man ausübt, der ist eigentlich gar nicht
das
wirklich
so
vorhanden.
Das ist so ein bisschen Show dann, ja.
Voll. Also es gibt ja auch Meisterschaften für die Aeropress.
Gott, das ist so geil.
Weltmeisterschaften. Also.
Ich war mal in einem bisschen schickeren Hotel und die hatten die sehen ja eigentlich eher aus wie diese Glaskaraffen, die diesen
Chemex, was Holzgriff
haben.
Anke schon meinte. Mhm.
Und wo du dann diesen Filter so reinfaltest.
Mhm.
Und daneben war der schönste Wasserkocher aller Zeiten, dieser japanische.
Wo du dann auch noch die Temperatur vom Wasser einstellen kannst.
Exakt, so. Und das war das Equipment auf diesem Hotelzimmer. Und ich kam da rein und dachte mir, oh mein Gott, ihr aufgeblasenen Loser, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Ja, ich habe fortan jeden Tag 2 Tassen davon getrunken. Ich fand, es war ein fantastisches Ritual, wirklich morgens als allererstes das Wasser anzumachen. Und ich finde dann, wenn du den Dreh raus hast, wie das funktioniert, weil da war so ein kleines Aufstellkärtchen auch noch mit dabei, von wegen, dass man erst den Filter so ein bisschen nass macht, dass der sich an dieses Glas so ein bisschen ransaugt, dann das Kaffeepulver da rein und dann daneben auch, was ist denn das für ein Kaffeepulver eigentlich und so weiter. Und dann auch so dass man diese Blume gießt.
Ja,
Und ich muss sagen,
hat dir schon ein bisschen auch gefallen.
Es hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Voll schön, auch dass so eine Anleitung dabei war.
Ja, ich fand es ganz
toll. Das ist doch nicht selbstverständlich.
Ich dachte im ersten Moment wirklich so, also ich habe sofort die Augen gerollt, wirklich wie so ein Boomer und wirklich so, oh mein Gott. Und dann dachte ich mir, ich möchte jetzt aber eigentlich einen Kaffee trinken. Guck mir diese Anleitung an, stell fest, das ist überhaupt gar kein Hexenwerk. Ganz im Gegenteil, es ist einfach hilfreich und es funktioniert easy. Und fortan habe ich mir jeden Morgen und jeden Nachmittag so einen Kaffee reingezogen. Und die Menschen, die auch in diesem Hotel waren und auch also auch so ein Ding auf dem Zimmer hatten, die waren alle so, nee, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und ich so, nee, das ist wirklich, es geht ganz schnell und es ist ganz lecker. Also es ist voll in Ordnung. Es ist ein ganz schönes Ritual.
Ich war letztes Jahr in Seoul in einem Hotel, wo die quasi wie so Teefilter hatten.
Ah, ja.
Ich habe das Gefühl, das kommt gerade auch so ein bisschen. Ich habe das gesehen, dass Noma, dieses berühmte Restaurant in Kopenhagen, die machen ja mittlerweile, weil das Restaurant irgendwie nicht genug abwirft oder sowas, keine Ahnung, machen sie auch alle möglichen Sachen. Und die verkaufen jetzt auch Filter, also was quasi eigentlich wie so ein, das ist quasi wirklich wie ein...
Ja, so Drip-Bags, also ja, so ja, Papierfilter, genau. Die man die so auseinanderzieht,
dann hängst du die in die Tasse genau rein und dann schüttest du das quasi da drauf. Das finde ich auch, also ich finde immer wieder interessant, was für neue Sachen dann irgendwie kommen und was für andere Sachen dann auch gehen. Ich würde sagen, in Hotels vor 10 Jahren hätte da wahrscheinlich eine Senseo-Pet-Maschine gestanden und in den teureren so eine Kapselmaschine. Mhm. Nescafé,
ja, schieß mich tot. Ja, die stehen mittlerweile eigentlich. Ja, obwohl es gibt immer noch, also ich glaube, das ist wirklich so, ab einer bestimmten Preisklasse steht die Kapselmaschine da und davor ist es ein Instant-Kaffee und ein kleiner Wasserkocher.
Mit ja, wenn da der Kaffee da ist, oder? Einfach nur, wenn überhaupt Kaffee dann auf dem Hotelzimmer ist, oder?
Ja, aber ich finde also wirklich, schon. Dieses Instant-Kaffee und eine kleine Kondensmilch mit einem Wasserkocher ist immer noch weit verbreitet.
Mhm. Ich finde es krass, wie viele Gadgets und Zeug und so es rund um Kaffee gibt. Also, als wir uns das erste Mal getroffen haben, haben wir ja auch über Kaffee-Arschlöcher gesprochen. Mhm. Ich würde sagen, die schlechte Seite von den Nerds, beziehungsweise die Leute, die denken, also die sich darüber erheben oder die für die das ein sehr krasser identitätsstiftender Faktor ist, dass sie halt mit Kaffee so am Start sind. Und da wo jetzt, ich habe halt einmal draufgeklickt, jetzt spuckt mir das Instagram die ganze Zeit aus. So, es gibt da jetzt so Bohnenbestäuber.
Bohnenbestäuber?
Also es gibt so eine Art, Kaffee zu machen. Bitte korrigiere mich, wenn ich irgendeinen Schritt auslasse. Das fing alles damit an, also das wird ja eh alles per Hand gemahlen, mit so Keramikmalwerk, wo die Bohnen, wie ist das, nicht zerschlagen, sondern zerstampft werden. Keine Ahnung.
Ja, nicht geschreddert, sondern nicht halt geschreddert, ein richtiges Malwerk. Sondern,
ja, genau. Aber vorher sprühst du quasi die Bohnen an, damit die möglichst gleichmäßig vermahlen werden?
Nee, damit die komplett durchgehen.
Ah.
Weil wenn du die nicht bestäubst, das ist auch, da gibt es Sorten, die sind halt trockener und es gibt Sorten, die sind nicht so trocken.
Und damit die komplett
durchgehen. Und das ändert am Geschmack nichts, weil du wirklich ja nur so einen ganz kleinen Hauch Wasser auf die Bohnen sprühst, damit die sich nicht statisch aufladen. Und im Prinzip geht diese Feuchtigkeit aber in der Mühle, also die verpufft, weil das ist so wenig, aber es kommt alles aus der Mühle raus.
Okay.
Weil wenn sich das so statisch auflädt, dann hast du die ganze Mühle und alles drumrum und die Verpackung und alles Mögliche ist dann einfach voll mit so Kaffeestaub. Okay. Und wenn du das besprühst, dann hast du das nicht.
Und das haben sie früher mit so kleinen Pömpis gemacht und jetzt kann man das noch mit extra Maschinen, die wahrscheinlich extra super feinen Megadampf machen. Dann kommt das Zeug raus. Dann kommt das, die machen das ja dann gerne, gehen wir mal von so einem Siebträger aus, dann kommt das in das Sieb, beziehungsweise in das Ding rein, ne?
In den Siebträger, meinst du jetzt?
In den Siebträger kommt das dann rein und dann ist es wie so ein kleiner Schneebesen, der unten offen ist, wird das dann nochmal durchgerührt und dann kommt nochmal ein Gewicht drauf. Dann kommt dieser Move, wo die irgendwas drauf tun und dann drehen. Ist es dann Gewicht oder was machen die dann da drauf?
Das verteilt quasi das Kaffeemehl gleichmäßig. Also und dieses.
Ich bin längst outgezoned. Ich träume irgendwie vor mich.
Wenn man Kaffee ernst nimmt und da so voll eintaucht in diese Welt, das ist schon eigentlich eher was für zu Hause.
Ja.
Und wir im Café benutzen das nicht alles. So manche Sachen, die sind dann schon mal ganz hilfreich.
Was zum Beispiel?
Aber zum Beispiel dieses Nadeltool, was du gerade meintest, bei unseren normalen Kaffeemühlen, die wir so im Laden haben, also die wiegen den Kaffee, die Mühlen, und die sind halt so gebaut, dass die das wirklich richtig sauber auswerfen und dass es richtig ordentlich verteilt ist im Siebträger. Mhm. Aber wir haben eine Mühle, da kommt unser Decaf-Kaffee rein.
Okay.
Und die ist halt, ja, die kostet halt einen Bruchteil von dem, was die anderen Mühlen gekostet haben. Die wiegt das nicht ab. Und die ist ein bisschen ungleichmäßiger und da kommen dann halt manchmal so kleine Klumpen mit raus. Ah. Und mit diesem Nadeltool verteilst du im Prinzip den Kaffee noch mal ein bisschen. Also, dass da nicht so Klumpen drin sind, die dann natürlich auch, wenn da der Druck drauf kommt, das ungleichmäßig auswerfen.
Okay, die Extraktion.
Dass die Extraktion ein bisschen gleichmäßiger ist. Und genau das Gleiche macht eigentlich auch dieses Gewicht, dass das quasi einmal, bevor du das richtig tempst, das gerade gleichmäßig die Oberfläche schon verteilt. Weil sonst hast du irgendwie so einen Haufen auf der linken Seite oder einen Haufen auf der rechten Seite und dann gehst du mit dem Temper von oben drauf und dann hast du halt auf der einen Seite mehr als auf der anderen und dieses andere Tool,
okay,
das verteilt das aber.
Wir sprechen die ganze Zeit über einen Siebträger.
Wir
haben das Siebträgerchen. Es wird in diesen, ich nenne das jetzt mal einen Löffel, Kaffee reingemacht, das wird beschwert, das ist der Temper, den du meinst, also dass da wirklich wie mit so einem Stempel die Oberfläche glatt und gleichmäßig gemacht wird und also vorher kann man mit einem Nadeltool drin rumrühren.
Also die Reihenfolge ist die, wenn wir jetzt die ganze Reihe, wenn wir jetzt die ganze Reihe gehen mit dem Besprühen, dass du quasi, also wir machen jetzt eine Single-Dose-Mühle.
Also quasi für wirklich nur eine Portion.
Für eine Portion. Das ist wirklich was für zu Hause oder für so super Specialty-Läden. Aber also du hast ein kleines Döschen, da wiegst du den Kaffee ab, dann besprühst du den einmal kurz und dann wirfst du das oben in die Mühle rein, kommt dann unten super gleichmäßig raus. Wenn alles gut läuft, hast du noch so ein Pumpe, die dir oben quasi alles nochmal so rauspustet.
Ach, guck mal.
Das wird aus der Mühle direkt in den Siebträger reingeworfen. Ist da jetzt natürlich schon relativ gleichmäßig drin. Wenn du aber wirklich gar kein Risiko eingehen willst, dann hast du das Nadeltool und rührst dann einmal kurz nochmal um und machst das gleichmäßig. Dann hast du das, ich komme gerade gar nicht. Eben der Temper noch nicht, weil jetzt haben wir noch dieses andere WDT-Tool, hat wahrscheinlich was mit keine Ahnung, WDT-Tool nennt sich das. Das setzt du quasi drauf und drehst einmal, dass das gleichmäßig schon mal angedrückt ist.
Okay.
Und dann kommt der Temper.
Verstehe.
Und mit dem Temper drückst du das dann quasi fest. Und dann wischst du noch einmal kurz drüber und hängst es ein und drückst auf die Taste und dann kommt dein Espresso, aber sowas von perfekt raus.
Aber du hast wahrscheinlich auch vorher du hast vorher die Maschine aufgewärmt, was ja auch schon ein Momentito dauert. Dann hast du höchstwahrscheinlich ein-, zweimal Wasser auch schon durchlaufen lassen, dass da alles tippitoppi ist. Die Tasse ist vorgewärmt.
Auf jeden Fall.
Und nach gefühlt 28 Minuten kommt dann...
Nein.
Naja, und eigentlich halt auch den ersten Shot weg.
Jedes Mal?
Nein, wenn du es im Café machst, kommt halt der erste Shot weg. Weil mit dem ersten Shot sich der Siebträger auch erst richtig
aufheizt. Aber der erste Shot vom Tag.
Der erste Shot des Tages,
genau. Ja, okay.
Ja, ja. Und zu Hause eigentlich auch, wenn du das richtige geschmackliche Erlebnis haben willst.
Ja,
weil du kannst es auch mit Wasser durchspülen, aber dann ist der Siebträger halt nass.
Okay.
Und dann... Ja. Funktioniert das halt auch nicht. Da sollte schon trocken sein.
Übrigens Weight Distribution Tool.
Ah ja, danke.
Also Gewichtverteilungstool.
So, und da muss ich ja mal sagen, also ich, wie gesagt, es soll einfach jeder machen, was er möchte. Und ich habe mich ja auch schon quasi geoutet, in Anführungsstrichen, und habe gesagt, auf dem Hotelzimmer stand die, welche war das jetzt nochmal?
Kennex.
Exakt, die. Und ich habe festgestellt, das dauert gar nicht so wahnsinnig lange. Ich kann mich da wirklich, das ist noch eine Form von Zeitmanagement, das bekomme ich morgens tatsächlich hin. Ich war früher, als ich noch in der Gastro gearbeitet habe und wo es eben auch natürlich, da stand eine wunderschöne, riesige italienische Siebträgermaschine und ich habe die geliebt und das war morgens natürlich auch so ein Ritual. Alle kochenden Personen kommen zusammen, der eine geht in den Keller und holt das Gemüse hoch, der andere latscht erstmal zur Kaffeemaschine, lässt da das Wasser durch, malt Kaffee, es wird Milch aufgeschäumt, aber man ist da schon irgendwie erstmal so 20 Minuten für die KollegInnen unterwegs. Ich sehe eine Siebträgermaschine nicht in einem Privathaushalt für zwei Personen.
Das ist auch absoluter Quatsch. Also ich kann das verstehen, ich habe zu Hause auch eine Siebträgermaschine stehen.
Ich wollte jahrzehntelang eine haben, weil ich mir dachte, das ist der Shit. Und dann dachte ich mir irgendwann so, nee, das ist kompletter Wahnsinn.
Genau, also es ist ein Hobby.
Ja.
Man muss da richtig Bock und auch Zeit für haben.
Aber das finde ich eigentlich ganz schön, wie du das gerade beschrieben hast, dass es wirklich ein Hobby ist und dass das für manche halt sowas ist, wo man, was man dann auch wirklich als Hobby betreibt. Und für manche ist es halt die Aufnahme eines Lebensmittels oder die Aufnahme von Koffein. So im dollsten Sinne.
Ja. Und für mich ist es ja geil, dass Leute so ein Hobby haben, weil die kaufen ja meinen Kaffee.
Ja, also
voll gerne.
Genau, also wir haben ja eben schon gesagt, wir haben voll das Herz für Nerds und das ist, aber das ist schon interessant, dass es in einem gewissen Klientel so gefühlt dazugehört, dass man den Siebträger rumstehen hat.
Ja, ist genau, ist ein Hobby oder Statussymbol auch. Ja.
Wollen wir darüber sprechen, wie wir zu Kaffee gekommen sind? Oder wir sprechen darüber, wie wir zu Kaffee gekommen sind und dann gehen wir auf die Guilty Pleasures.
Ja, aber ich würde tatsächlich, weil, also wir haben ja so ein paar kleine...
Wir müssen ein bisschen schnuckern.
Genau, ja. Wir müssen ein bisschen was wegschnuckern. Ich war im Supermarkt und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht zurückgekommen, weil ich dachte mir, gerade so im Schokoladenbereich, gucken wir uns doch mal die Cappuccino-Kaffeesahne-Mokka-Situation an. Es wird ein bisschen seniorisch. Wir werden eine kleine, es geht ein bisschen Richtung Katzenzunge. Vielleicht kommt mal eine kleine Gelee-Banane vorbei oder edle Tropfen oder sowas. Da in diesem Bereich Seniorenschokolade, no offense, werde ich doch mit Sicherheit irgendwas Mokka-Cappuccino-mäßiges finden. Ich finde, meine Ausbeute ist mickrig.
Voll, wenn das alles ist, was du...
Ich bin ein bisschen traurig, weil ich mochte schon mit unter 20 besagte Seniorenschokolade. Ich mag die Mischung aus, ich mag auch, ich habe uns auch noch ein kleines Grand Dessert mitgebracht. Ich liebe so Mokka-Mousse. Es gab, ich erinnere mich auch düster an einen Joghurt, der irgendwie nach Kaffee schmeckte.
Was genauso absurd ist, finde ich, wie Stracciatella-Joghurt, weil ich eigentlich diese Laktosäure nicht unbedingt.
Finde ich auch sehr. Es gibt auch immer noch Haselnuss, habe ich aber ja, auch komischerweise eine Schwäche
macht
für.
Bei, aber ja, das aber ist, macht bei mir
alles. Das ist so ein...
Kriege ich direkt einen Pelz auf der Zunge.
Stracciatella findest du komisch?
Als Joghurt?
Einmal im Jahr will ich schon irgendwie sowas abseilen. Und ich liebe aber, wenn ich mir schon so einen komischen Weird-Ass-Pudding kaufe, dann ist das die Geschmacksrichtung Kaffee oder Mokka oder Cappuccino oder whatever. Ja, sowas.
Aber wir gehen ins Tafelgeschäft jetzt, oder?
Wollen wir mit irgendwas, mit was wollen wir denn anfangen? Du lächelst schon so.
Also ich habe noch nie und ich würde nie sowas kaufen.
Ja, go. Dann gehen wir rein.
Wir gehen sowas von rein.
Genau. Das, was ich zuletzt gegessen habe und was ich irgendwie ganz witzig, aber auch ein bisschen eklig fand, sind diese Pocket Coffee. Ich wusste nicht, dass es die noch gibt. Ich kann mich aber noch ganz genau an die Werbung aus den 90er...
Pocket Coffee, ich muss sagen, ich bin mit einer Frau geworben, glaube
ja,
ich, oder?
Ich musste ja früher öfter mal die Distanz der Kreis Viersen und Bayersbronn, also ab in den tiefen Schwarzwald über die Autobahn brettern, auch nach... irgendwie einem 12- bis 13-Stunden-Tag. Und da habe ich mir, also die habe ich mir reingezogen wie andere Leute Smarties.
Wirklich?
Ja.
Krass.
Immer schön in meinem Honda Jazz. Bin,
oh mein Gott, ich liebe alles
bin
daran.
Bin ich mit ordentlich Pocket Coffee im Blut über die 61 gesprintet. Ab geht's.
Vorsicht, Liquid Center.
Oh mein Gott.
Ja, da ist ein richtiger auch. Espresso drin. Mhm. Mal schütteln.
Ein Schöttchen. Der ist auch... Der wird geschützt von so einer Zuckerschicht. Ich habe das gegebenenfalls, habe ich abgelutscht, die Schokolade, um zu gucken, wie das...
Aber, smart.
Aber so vom Bau sind wir auf jeden Fall im Mancherie-Bereich.
Ja,
ne?
Genau.
Also so exakt die Form, wahrscheinlich sind das so Hohlkörper, Füllkörper.
Mhm, das ist tatsächlich so eine zuckerartige Schicht, wo der Kaffee drin ist. Finde ich, spürt man auch.
Mhm.
Muss kurz mal die Augen verdrehen.
Ja, ist eher so ein italienischer Espresso, würde ich sagen.
Ja.
Also man muss dazu sagen, du hast ja eben schon so angedeutet, wir wollen darüber sprechen, wie wir zum Kaffee gekommen sind. Mhm. Und bei mir war es nicht Kaffee trinken.
Sondern?
Also ich habe erst mit Ende 20 angefangen, Kaffee zu trinken, weil ich das nie mochte. Und diese italienischen... Röstungen, die erinnern mich halt immer an das, was ich früher nicht an Kaffee mochte. Mhm. Und zwar halt dieses verbrannt Röstige. Not judging. Mhm. Ist eine andere Kaffeekultur, aber ja, das ist halt das, was ich immer an Kaffee nicht so mochte. Und diese Kaffeepraline.
Mhm. Bitte fahrwort, verzeihen.
Ist eher eine italienische.
Ist eher italienisch.
Ja.
Ich glaube, die Community Ich glaube, die Umami Town Community hat mich längst durchschaut und weiß, dass ich möglicherweise eine ganz klitzekleine Schwäche für Italien habe.
Ich habe innerlich schon die nationale wie in den 90ern, als Michael Schumacher die Grand Prix gewonnen hat.
Und es gibt ja diese, also du sagst so schön, es ist eine andere Kaffeekultur. Italienischer Kaffee, italienische Röstung steht für wirklich in your face. Das ist alles dunkel, das ist
schwarz.
Das ist ja wirklich so richtig nahezu verbrannt. Und es gibt ja dann auch so Dinge wie Cappuccino wird zum Frühstück getrunken. Und auch wirklich, ich glaube, bis 11, maximal 12 Uhr. Danach ist Feierabend mit Milchprodukt in der Nähe von einem Kaffeeprodukt. Maximal darf da so ein klitzekleines Milchhäubchen auf einem doppelten Espresso drauf, der Espresso Macchiato dann in dem Falle. Aber ich habe das Gefühl, dass der Espresso, der ja dann wirklich ab Glockenschlag 12 Uhr in Italien literweise in sich reingeschüttet wird, im Stehen, es gibt ja, also an jeder Ecke ist eine Kaffeebar und da geht man hin, legt einen Euro auf den Tisch und dann kriegst du dein klitzekleines glühend heißes Tässchen mit dieser schwarzen, bitteren, verbrannten Brühe drin. Und ich habe das Gefühl, dass es in Italien, wenn wir über Espresso sprechen, wirklich mehr um Effizienz als um Geschmack geht. Es ist so dieses A, wach bleiben. Wir müssen irgendwie über den Tag kommen. Wir sind alle hundemüde, Augenringe irgendwie bis zum Kinn. Wir müssen wach bleiben und deswegen pumpen wir uns diesen Espresso rein. B, Verdauung tatsächlich. Wer jemals 2 Wochen in Italien war, weiß, wie hilfreich so ein Espresso sein kann, wenn man sich irgendwie das 43. Panino reingezwirbelt hat. Und dann sieht man ja auch durchaus erwachsene Männer, wo du denkst, also
bin ganz gespannt, was jetzt kommt.
Das sind so, vielleicht rauchen sie auch noch, aber das sind so eher so Raubeine und die kippen sich, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach mal so 2 Beutel Zucker in den Espresso. Und damit würdest du einfach in einer anderen Kultur vielleicht nicht so rechnen, sondern immer so dieses, nee, ich trinke das schwarz. Schwarz wie meine Seele. Weißt du, also das ist so ein deutscher Spruch von wegen, brauchen Sie noch Milch im Kaffee? Nee, schwarz. Und in Italien ist halt wirklich so dieses, und dann auch so dieses Löffelrühren, dieses Kling, 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 dass du dir da erstmal einen ordentlichen Zucker-Amount in deinen verbrannten Espresso reinrührst, das eckst du und davon trinkst du bis zum späten Abend irgendwie 4, 5, 6 Stück, um irgendwie über den Tag zu kommen. Ja, ich glaube wirklich fast, dass es eher um Effizienz und weniger um Geschmack geht.
Es gibt ja auch so Kaffeewettbewerbe, auch so auf Weltniveau.
Mhm. Du hast doch auch schon mal mitgemacht bei so einem Kaffeewettbewerb. Mhm. Ja. Was war es nochmal? Deutsche Barista-Meisterschaft?
Ja, genau. 2023. Und genauso gibt es sowas aber auch, das nennt sich dann Espresso Italiano. Und ich habe da auch schon mal mitgemacht.
Bei Espresso Italiano?
Genau, und das ist ganz anders, weil bei diesen SCA-Barista-Meisterschaften, da geht es wirklich darum, alles so akkurat wie möglich und das alles abzuwiegen. Und
was ist SCA?
Specialty Coffee Association. Mhm. Das sind die Kaffee-Nerds.
Also diese Third Wave
Kaffee-Läden.
Wo sehr viele Menschen aus Skandinavien vertreten sind.
Auch, genau. Mhm. Ja. Genau. Und diese Espresso Italiano-Welt ist eine ganz andere. Da geht es nämlich dann eher darum, ein richtig gutes Augenmaß zu haben.
Oh, und das heißt, das ist dann tatsächlich eher so nach Gefühl dann, oder wie?
Ja, genau. Also ich habe zum Beispiel da Punkteabzug bekommen, weil ein Espresso, also ein Siebträger ist nicht richtig vollgelaufen und ich habe das dann gemerkt und habe dann während dieser Wettbewerbssituation den quasi nochmal weggemacht, um halt einen richtigen akkuraten zu machen.
Und die hätten lieber gehabt, dass
du... Ich hätte den machen sollen, ich hätte weitermachen sollen.
Das finde ich wild. Das ist ja wirklich genau das Gegenteil.
Das ist genau das Gegenteil, weil bei dem anderen
Feinwaage
ist...
Ja. Zweistellig im Grammbereich.
Ja. Das genau, und das ist auch 15 geil. Gramm Espresso für einen doppelten Espresso. Und bei dem anderen geht es halt eher so in Richtung 20 Gramm. Also es ist wirklich einfach zwei super unterschiedliche Welten.
Ich liebe aber alles
Jule guckt
schon wieder.
So verliebt
ich hab
gerade.
So, ich habe so Herzchenäuglein, weil, also ich, wie gesagt, ich liebe Italien einfach. Und ich liebe auch diese... also das ist, es muss nicht alles so genau, es ist eher so Pi mal Daumen, so ein bisschen, ja, ja, sie und so. Und ich habe wirklich schon an diversen teilweise irgendwelche Kochkurse und so weiter. Und ich war natürlich auch schon beim Neapolitanischen Pizzaverband und so weiter, wo die das alles sehr, 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 sehr ernst nehmen.
Ja, wo ja auch der Mozzarella und das ganze Zeug nur aus Neapel.
Es gibt ein Zertifikat für das Holz, was in dem neapolitanischen Ofen drin ist. Also es wird schon ordentlich einer abgenördet. Klar, ja. Aber das Ding ist, es gibt dann halt und das ist egal, um was kulinarisch es in Italien geht, es ist dann immer so diese Aufzählung von: für die perfekte Pizza brauchst du 5 Zutaten, Hefe, Wasser, tralalalala und Passione. Passione ist immer eine der Zutaten. Und ich glaube, genau das ist es.
Genau, also die haben das schon auch sehr ernst genommen. Ne?
Ja. Ja, und das wärmt mein Herz einfach zutiefst, von wegen so, nee, das ist die Passione jetzt, die da.
Ja. Okay. Ich finde ein gutes Mittelding gut.
Ja. Ja. Zwischen Passione und Akkuration. Nee,
also ja. Ich finde eine Grammwaage auch einfach ganz fantastisch. Deswegen so dieses, können wir vielleicht einfach ein Rezept schreiben und Passione nur so in Klammern setzen, aber trotzdem da, ich brauche 450 Gramm Mehl, welches Mehl? Und das mit der Passione können wir uns
das mit der Passione kommt dann halt, wenn du es ein paar Mal gemacht hast und dann merkst, dass, also ist bei Teig ja auch ganz extrem. Da ist es ja, bei Kaffee würde ich jetzt sagen, merkt man die Luftfeuchtigkeit eher, wenn man im SCA-Bereich ist und nicht im Passione-Bereich. Ich wollte noch mal darauf zurückkommen, dass du ja gerade gesagt hattest, Anna, dieser italienische, hart geröstete, das war eigentlich das, was dich lange von Kaffee abgehalten hat.
Ja.
Mhm.
Und wie bist du, also ich meine, du hast jetzt seit wie vielen Jahren deine Rösterei?
Seit 5 Jahren jetzt.
Wie bist du jetzt von, ich mag das eigentlich gar nicht, zu, ich habe eine Rösterei gekommen?
Also so in meinen 20ern fand ich irgendwann auf jeden Fall Starbucks und sowas ganz gut und habe da halt so Karamell Macchiato mit extra Zucker, das war okay, getrunken. Und ich bin dann eher so, ja, mit Anfang, Mitte 20 in so einem Nebenjob halt gelandet, in einem Café, in so einer Kaffeekette auch. Und ich fand das Kaffee machen geil.
Okay.
Also dieses Workflow und irgendwie eine Person macht nur Milchschaum, eine Person macht nur Espresso-Shots, eine Person kassiert nur ab und eine Person spült nur.
Das ist wie in der Fritte, nur mit Kaffee. Ich habe mal in einer Pommesbude gearbeitet, da wurde das auch geteilt.
Da ging aber auch so viel raus. Ja. Und aber nur so 0,4 Becher und so. Also es war wirklich, und das fand ich richtig, richtig geil. Und getrunken habe ich das da immer noch nicht. Wirklich eigentlich eher so.
Das finde ich so cool.
White Chocolate Karamell ohne Kaffee fand ich auch gut. So.
Kann man sich auch einfach mal in Milch reintun, ne?
Boah, oh mein Gott, super lecker. Wie halt eine weiße Schokolade mit extra Karamell. Heutzutage vielleicht nicht mehr so, aber fand ich gut. Und ich hatte halt da auch gerade mein Studium abgebrochen und es lag so ein bisschen in der Luft. Okay, Jana, was machst du mit deinem Leben? Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich das richtig cool fand und habe dann da auch eine Zeit lang alleine in so einem Café, in so einem kleineren Laden von denen gestanden und dann da auch die Lieferungen angenommen und die Pappbecher hinten kartonweise im Lager sortiert und so. Und ich fand das einfach richtig, richtig cool. Und habe mir dann überlegt, irgendwie könnte das was sein. Und habe dann auch ganz solide eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Also bin Systemgastronomin dann geworden. Und von Anfang an aber mit dem Fokus auf Kaffee. Mhm. Wenn auch eher Kaffee machen. Und tatsächlich kam so das richtige Kaffeetrinken auch erst nach der Ausbildung. Also ich habe dann 3 Jahre in so einer Kaffeekette gearbeitet und nach wurde der Vanillesirup immer weniger.
Du hast quasi so nicht das Gegenteil von kaltem Entzug gemacht. Du hast
ich habe mich so ganz langsam rangetastet.
So runterdosiert.
Genau, der kalte Zuckerentzug vielleicht, also weil Süßkram schon, ja, geht gut rein.
Aber frage ich mich gerade, hätte es auch eine andere Form von Gastronomie sein können? Also mal angenommen, du hättest zum Beispiel, keine Ahnung, in einer Eisdiele gearbeitet, was ja auch irgendwie, also es gibt ja dann auch in so einer, je nachdem welche Eisdiele es ist, also eine gewisse Form der Struktur. Ich finde es total reizvoll, was du erzählst. Ich kann es genau nachvollziehen, wo du gerade sagtest, ja, das war bei uns in der Fritte aber auch ganz genauso.
Das ist ja auch geil, wenn so Prozesse einfach funktionieren und du deinen Kopf so ausschalten kannst irgendwann.
Ja, ja.
Wenn du dann irgendwann auch so dich so hocharbeitest, so am Anfang darfst du nur spülen und dann darfst du das machen und dann darfst du keine Ahnung, wie da bei euch der Ablauf war, ne? Und dann irgendwann konntest du alles, dann warst du die Allzweckwaffe und dachtest dir so, ja geil. Und ja, das ist so das Gegenteil eigentlich von diesem verkopften und sehr viel Nachdenken, was man ja sonst oft so hat, ne?
Nee, es gibt eine ganz klare Struktur und eine ganz klare Hierarchie und an die wird sich gehalten, auf jeden Fall. Aber hätte es auch eine andere Form von
Gastronomie
sein
können? Also, dass es ich ein anderes schon,
Produkt wird?
Ich glaube eher nicht, weil, also ich habe auch mal mit 16, 17 so bei uns auf dem Dorf im Restaurant Service gemacht.
Ja.
Und habe gesagt, Gastro auf gar keinen Fall.
Jule war ja im Tennisclub.
Du, ich habe schön im Tennisclub gekellnert und hätte nicht gedacht, dass, also heutzutage, never ever, auf gar keinen Fall würde mich jemals jemand wieder zu so einem Tisch kriegen und ich sage, so, was habe ich Ihnen? No way. Mhm. Und dass daraus tatsächlich dann irgendwie, dass ich es in die Gastro gemacht habe.
Aber das hast du länger gemacht.
Ja, während der ganzen Oberstufe. Ja. War auch völlig.
Also ich habe es wirklich einen Sonntag gemacht und dann habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich da eher die Betten gemacht.
Aber ich hätte auch gedacht, sowas wie, was weiß ich, es hätte ja auch eine Creperie sein können oder was weiß ich, der Churros-Stand oder irgendwie sowas. Also das ist
Ich glaube, das ist auch so dieses Daily-Ding. Also das in so eine Kaffeekette kommen ja wirklich dann auch super viele Stammgäste,
ja,
die mehrmals am Tag oder jeden Tag und du weißt dann auch, wer trinkt was und so. Und das hast du in einem anderen Restaurant nicht so in dem Ausmaß, würde ich sagen. Und das hat das schon auch. Das ist
doch bei so einem Lunchspot, finde ich, ne?
Ja, vielleicht schon, aber das ist auch eher so einmal die Woche kommen dann die Leute oder so.
Also ja, das
klar,
stimmt.
Du hast auch eine Handvoll Leute wahrscheinlich, die jeden Tag kommen, aber eigentlich halt.
Ja.
Und Kaffee ist ja wirklich, das integrieren die Leute ja in ihren Ablauf morgens auf dem Weg zur Arbeit und dann sind die wirklich jeden Tag da.
Mhm.
Ja. Und ich würde jetzt, also das ist jetzt natürlich auch schon echt lange her, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch einfach einen sehr, sehr großen sehr, sehr großen Einfluss darauf hatte. Was ich mir aber, seitdem ich in Köln wohne, immer mal wieder so ein bisschen wünsche, ist, so einen Sommer lang im Brauhaus als Kürbis.
Oh ja,
ich glaube, das könnte ich richtig gut und das würde mir richtig Bock machen.
Aber wärst du ein Sassy-Kürbis oder wärst du...
Also so mit alten weißen Männern.
Voll.
Okay.
Für alle das unsere Nicht-Kölner HörerInnen
müssen
wir jetzt einmal das Prinzip Kürbis erklären. Wenn du beim Kürbis ein Wasser bestellst, dann sagt der, sind wir hier im Schwimmbad?
Oder soll ich Ihnen einen Teebeutel dazu servieren?
Das witzig. Ist so diese ist Ruppigkeit lustig. Und die, so dieses, du drückst eigentlich, alle drücken sich die ganze Zeit.
Sprich. Absolute Alkoholverherrlichung auch,
und
toll.
Ich verstehe das Prinzip Kürbis wirklich gar nicht, weil das wird so mega abgekultet, dass das also eine Servicefachkraft ist, die betont unhöflich sein darf. Und ich finde, da ist auch wirklich die Grenze zwischen unhöflich und bisschen sassy.
Ist
die
wahrscheinlich wird, auch eine Read-the-Room.
Die wird auch gerne mal ein bisschen überschritten.
Genau, finde ich, ist eigentlich so eine Read-the-Room-Nummer, so im Sinne von, du hast wahrscheinlich auch Leute vor dir, die das richtig geil finden. Und dann hast du halt Leute, die so das eigentlich nicht so gerne.
Ich verstehe das Prinzip nicht, zumal sich die KölnerInnen ja eigentlich auch, ich will nicht sagen, einen drauf einbilden, aber eigentlich sind die KölnerInnen schon auch für eine gewisse Form der Gastfreundschaft bekannt. Also, dass die eigentlich eher nett sind. So, und dann kommt halt ausgerechnet der Kürbis im Brauhaus und moppert da so die Leute an. Das verstehe ich
und
nicht
so ganz. Und das möchtest du sein.
Und das würdest du gerne machen. Aber du würdest gerne die älteren weißen Männer anmoppern. Das wiederum verstehe ich total.
Also ich kann die einfach aus meiner Erfahrung, auch im Kaffeebereich habe ich manchmal mit so Leuten zu tun. Ich habe auch schon öfter mal auf einer Messe gearbeitet oder so. Das ist ja ein ganz anderes Publikum als in meinem Laden.
Okay.
Messe ist schwierig.
Ja. Und ich liebe das aber. Ich kann das richtig gut, weil ich halt dann auch wenn ich nicht ernst genommen werde oder so, super gut einfach Sprüche zurückdrücken kann und dann in der Regel damit auch gut ankomme.
Verstehe.
Mhm. Wie hoch ist bei dir im Laden so die Stammkundendichte?
So 80%?
Ja. Okay.
Mhm.
Schon. Mhm. Super viele Touris jetzt gerade auch, so um die Weihnachtsmärkte rum. Super viele Internationals, die auch dann zu mir kommen, aber schon 80% Stammgäste.
Okay. Und was wird so, kann man irgendwas einigermaßen Pauschales darüber sagen, was bestellt wird?
Cappuccino.
Erst ein Cappuccino, dann
welche Uhrzeit?
Und dann
auch nach 12.
Nicht dein Ernst, das kann nicht wahr sein. Ich frage mich, ob wir, weil ich lese gerade das Wörtchen Guilty Pleasure, müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, Und sofort schiele ich hier an meinem Mikro vorbei und sehe wahlweise Cappuccino-Creme Vollmilch oder Merci, das kleine Dankeschön. Kann ich jemandem...
Ich würde ja gerne Kaffeesahne, Coffee and Cream, weil ja, da fühle ich mich angesprochen.
Ja,
let's mit do it. Kaffeesahne.
Oh, das, ich finde das geil, dass es das als einzelne Tafel gibt, weil das ist Merci. Merci, dass es uns gibt. Das ist in diesen Merci-Boxen, sind die auch immer drin.
Das finde ich ja entzückend. Das sind so kleine Tafeln. Das gefällt mir
das
gut.
Das ist ja fast eine Geschenkverpackung.
Wie gesagt, ich fand meine Ausbeute heute wirklich... lächerlich schlecht.
Oh, das ist wie... Oh,
und dachte schon, ich müsste jetzt wirklich so eine komplette Packung Merci mit irgendwie wie viel, 24 Riegel oder was? Dafür, und dass da viermal Mokka drin
ja,
ist.
Ja, genau.
So, das und jetzt haben wir hier aber... Jetzt haben wir eine ganze man konnte die separat kaufen. Essen, Kaffee-Creme, Kaffeesahne bin ich am Start. Weiße Schokolade.
Oh, genau, unten haben wir weiße Schokolade, oben haben wir Vollmilchschokolade.
Das ist Tafeln. Das ist richtig geil.
Wie der Riegel nur als Tafel.
Ich könnte mir vorstellen, dass Aldi im Bereich Möserrot, das ist die feine Schokoladenlinie von Aldi. Da glaube ich, kann man auch mal sowas kaufen. Ich finde es leider extrem geil. Bei denen, wenn das die dickeren Riegel sind, kann man sogar mit den unteren Schneidezähnen das so auseinanderhebeln, dass man die Schichten trennen kann. Das kann man jetzt hier in dem Fall nicht.
Ich hatte aber wirklich mit irgendwie einer Cremefüllung gerechnet.
Nee, aber bei den Riegeln ist das auch so.
Das ist der Classic wie der Riegel, nur in flacher.
Ach, wirklich? Ich dachte irgendwie, da wäre eine kleine Creme in der Mitte. Ist aber nicht.
Extrem geil.
Also schmeckt offensichtlich die Schokolade wirklich ein bisschen nach Kaffee. Ja, du mach mal ruhig den Cappuccino da hinterher.
Beim Cappuccino sieht es nämlich so aus, als wäre da so eine Creme drin.
Ich glaube auch, dass der Cappuccino Creme gefüllt ist.
Ich muss aber sagen, dass mir dieses kleine Schokotäfelchen unten hell, oben dunkel, was ja offensichtlich nach Kaffeesahne schmeckt, das gefällt mir sehr gut.
Hat schon
so
was Edles.
Eine ganz leichte Kaffeenote, das finde ich schon ein bisschen gut.
Man muss es auch so ein bisschen im Mund vermengen.
Genau, man muss das lutschen. Und das muss man, glaube ich, auch hiermit machen. Man sieht nicht sofort, dass es eine Creme ist, aber ich vermute, dass es so eine Nougat-artige Cappuccino-Creme da drin ist.
So, hier haben wir jetzt einmal eine Tafelschokolade, Vollmilch und schön mit der Folie und irgendwie Cappuccino-Creme in der Mitte. Meine Güte, das pappt einem aber auch ein bisschen alles zusammen, ne?
Das ist aber höchstens eine Cappuccino-Creme vom Instant-Cappuccino zum Anrühren. Wenn ich das nicht wüsste.
Das ist ein sehr konzentriertes Gesicht. Ich will aber vor allem nicht so schmatzen, aber sehr trocken fand ich jetzt, finde ich, die Schokolade, die Cappuccino.
Wenn ich nicht wüsste, was Cappuccino ist, weiß ich nicht, ob ich es erkennen würde.
Also, weil diese Merci-Schokolade, die war schon auch schön cremig und so. Also ich meine, Schokolade ist ja auch nicht Schokolade und so. Aber
man muss ja lange kauen. Und dann kommt dann so ein Instant-Kaffee vorbei. Mhm. Also nicht so schön.
Ich muss mit dem Merci ablöschen.
Ja, womit wir ja eigentlich schon mittendrin sind, gibt's am Tisch in der Runde.
Wir drei hier.
Vielleicht irgendwie Kaffee Guilty Pleasures, die man sich heimlich vielleicht mal bestellt, selber zusammenrührt.
Unser großes Snack. Motto ist ja, there's no guilt in pleasure.
Absolut.
Ich habe gerade das Gefühl, es ist so eine kleine Sirup-Renaissance im Gange. Mhm. Ich glaube, das hat ein bisschen angefangen mit den Strawberry- und Mango-Matcha und keine Ahnung was Getränken. Und ich habe das Gefühl, ich habe bei mir um die Ecke in Frankfurt ist so ein, ich nenne es immer liebevoll das Gen-Z-Café, wo aber auch ältere Leute und mittelalte Leute wie ich gerne mal hingehen, das Café Wolke. Und die haben jetzt gerade zum Beispiel einen Banana-Bread-Latte auf der Karte. Und den habe ich auch vielleicht schon zweimal getrunken.
Anke, du bist aber auch mal eine wilde Maus. Das muss man an der Stelle
auch mal
sagen.
Ja, ich bin halt nicht fies vor. Also mein Go-To-Kaffee ist wirklich der Cappuccino aus der Bialetti mit relativ viel Milch einfach so. Und im Sommer stand auch dort ein Eist Lavendel-Latte auf der Karte. Den habe ich mir wohl auch mal schmecken lassen. Ich spüre eine Sirup-Renaissance und ich bin dabei.
Ja, das ist auf jeden Fall wieder erlaubt. Es fragen die Leute auch wieder öfter danach.
Und ihr geht auch drauf ein?
Also was wir machen ist, dass wir eine Signature-Drinks-Karte haben, wo ausgewählte Getränke drauf sind. Ist jetzt nicht so ein, wir haben jetzt hier Vanille und Karamell und so. Ja,
also wie so Season-Special quasi.
Genau, also das machen wir schon.
Die Saisonkarte.
Ja. Die Cozy Specials sind jetzt gerade und bei uns ist der Banana Bread Latte, ist bei uns der Apple Pie Latte.
Oh.
Und ich glaube, das hat angefangen mit dem Pumpkin Spice.
Ja, das glaube ich nämlich auch.
Ja, ja. Weil das war wirklich so ein, okay, der ist jetzt wieder da und das machen irgendwie, da springen alle so mit drauf.
Den man ja auch komplett unironisch jetzt eigentlich trägt.
Genau, ja, ja. Und damit kommt das aber auch, dass quasi so Seasonal Drinks irgendwie was für eine normale Karte sind. Ja, kann man halt alles so ein bisschen isoliert von Kaffee sehen. Also das, wenn man jetzt so ein absoluter Kaffee-Gourmet ist, dann kann man das, also das ist ein geiles Getränk. Ich würde jetzt halt nicht sagen, dass das Kaffee ist.
Das ist, finde ich, eine ganz eigene Spielart davon.
Ja, voll.
Das ist so, da.
Ich finde, es ist schon fast ein Dessert.
Ja.
Weil je nachdem,
wenn man sich ein Zückerchen gönnen möchte,
genau,
auch.
Wenn es der Pumpkin Spice dann auch noch wirklich mit einem Schlag Sahne und nochmal einem Pump Sirup oben drauf, dann sind wir auch kalorisch mehr oder weniger kurz von einem Stück Kuchen. Also schon auch so ein bisschen in der Nähe. Und es sättigt ja dann auch, je nachdem, wie viel Milch und wie viel Zucker und wie viel Sahne da dran ist. Und dann finde ich so dieses, wie gesagt, wie du immer so schön sagst, da muss man sich auch nicht für schämen, dass man irgendwann mal morgens aufwacht und denkt, so und heute möchte ich ein Kaffeegetränk, wo irgendwie ein Toffee-Sirup und ein Berg Sahne drauf ist und das fühle ich jetzt und das ist dann auch schön. Und am nächsten Tag kann ich ja trotzdem wieder sagen, ich möchte heute bitte eine ernstzunehmende Tasse Kaffee haben, morgens zum Frühstück und da machen wir mal keinen Sirup.
Oatly hatte vor kurzem eine Popcorn-Edition. Die hatten Hafermilch, die nach Popcorn geschmeckt hat.
Ja, haben die uns auch gerade geschickt.
Und?
Ich habe die noch nicht probiert.
Ich habe die probiert. Ich finde, das hat im Kaffee was von so einem Tankstellen-Eiskaffee. Ich habe gehört,
hatte ich früher eine ganz große Schwäche für Geschmacksrichtung Vanille. Also ja. Die kleinen Dosen in kalt.
Ja.
Das hat früher sehr viel mit mir gemacht und hat heute dann manchmal so ein lange Autofahrt-Renaissance-Gefühl.
Jochen Schropp hat in seinem Podcast erzählt, dass die Oatly Popcorn wohl sehr gut mit Matcha geht. Die als Oatly Popcorn Matcha. Keine Ahnung, habe ich jetzt noch nicht getestet.
Würde ich die Tage mal ausprobieren. Hab alles da.
Wo ich gar keine Toleranz für habe, ist, also ich habe viel Kaffee-Neugier, aber ich habe wenig Toleranz für dieser Kantinen-Kaffee, der aus diesen Kantinenmaschinen rauskommt. Das möchte ich nicht trinken, das trinke ich auch nicht. Ich finde das ganz interessant, dass es so bei Kaffee ja auch viele Funktionstrinker gibt.
Ja, sehr viele, ja.
Also, dass es so gar nicht dann so doll darauf ankommt, hier so nach dem Motto, muss wirken und nicht, muss nicht schmecken, muss wirken. Und da habe ich eine Sperre leider. Also nicht leider, können ja alle machen, wie sie wollen, aber da bin ich raus.
Ja, ist ja auch oft so, wenn man anfängt, sich mit, also wirklich mit Kaffee zu beschäftigen und wo der herkommt und sich irgendwie auch dafür interessiert, dann steigen damit zwar einerseits die Kosten, aber bei den meisten sinkt halt der Konsum auch. Mhm. Also wenn man anfängt, das bewusst zu konsumieren, dann schüttet man das ja auch nicht mehr literweise in sich rein. Und diesen Step, den machen halt dann viele nicht.
Mhm. Ja.
Ja. Weil der Kaffee aus dem Automaten ist ja in der Regel nicht nur geschmacklich fragwürdig, sondern auch die Herkunft ist ja.
Die Produktionsbedingungen, ne?
Ja.
Da müssen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen. Ich habe mich gefragt, gibt es auch so Kaffeetrends, die irgendwie wieder gegangen sind in den letzten Jahren?
Bestimmt.
Ich habe nämlich, das wird so 4 Jahre her gewesen sein. Da war ich in Barcelona und da gab es so Nitro Coffee. Das ist so, da habe ich, glaube ich, in der ersten Kaffee-Folge auch drüber gesprochen mit, was ist das dann? Das ist eigentlich Stickstoff, ist eigentlich Kaffee, der gebraut wird wie, nicht gebraut wird, der gezapft wird wie Guinness, wo quasi Stickstoff
in. Wie durch auch so eine Sahnekartusche.
Ja, genau. was dann so ganz creamy und foamy und keine Ahnung was ist. Ich habe das Gefühl, das ist nie so richtig gekommen, vielleicht auch, weil es ein bisschen zu kompliziert ist. Ich weiß gar nicht, du bist wahrscheinlich, hast eher so den Überblick über, was die Leute früher nachgefragt haben und was sie jetzt haben wollen.
Gibt es einen aktuellen Trend? Abgesehen von offensichtlich Apple Pie.
Also was jetzt so in der Spezialitäten-Bubble auf jeden Fall kofermentierte Kaffees.
Oh, was heißt das?
Dass der Kaffee in der Verarbeitung in den Anbauländern schon zusammen mit anderen Sachen fermentiert wird. Und dann halt dadurch irgendwelche komischen Geschmäcker hat.
Was zum Beispiel?
Peach.
Also das wird dann wirklich Cinnamon. Mit Pfirsichen.
Ja, genau. Ja, und das ist super weird. Und da gibt es halt so ein, zwei Importeure, die sich so ein bisschen darauf spezialisieren. Und dann gibt es auch so ein, zwei Röstereien, die sich damit halt ein bisschen mehr ausprobieren als andere. Aber das ist wirklich eher sowas, das trinkst du einmal und dann ist das irgendwie ganz interessant. Aber ich kann mir das nicht als so richtigen Kaffee vorstellen. Aber das ist auf jeden Fall was, was so die letzten zwei Jahre viel da war.
Mir ist öfter auch mal sowas begegnet, wie dass es dann Pistazien- oder ein Haselnusskaffee war. Und ich habe dann nie ganz gecheckt, an welcher Produktionsstelle das Aroma dazu kam.
Ach, wenn die so aromatisiert sind, dann in der Regel beim Rösten. Also
ja.
In der Weiterverarbeitung.
Aber auch seltsam.
Voll, ja.
Warum sollte ich denn Aroma beim Rösten? Also eigentlich sollte ja tendenziell die Bohne für sich sprechen. Und wenn dann halt irgendwie ein bisschen Pistazienaroma dazu geschüttet wird.
Das ist so, wenn du eigentlich Sirup willst, aber eine skinny Girl bist vielleicht.
Ja. Genau, also ich würde das auch so in eine Schublade quasi so stecken. Aber diese kofermentierten Sachen, das sind dann eher auch so Leute, die das entweder halt als Filterkaffee dann wirklich auch trinken oder damit mal irgendwie so ein Flat White Getränk machen. Mhm. Also es ist dann schon fast so ein Signature Drink, der so im Anbau schon angefangen wurde zu denken. Mhm. Aber da frage ich mich dann auch, ob das nicht voll schade ist, wenn das so sowieso ein gut angebauter, qualitativ hochwertiger Kaffee ist, ob es nicht eigentlich total schade ist, den mit der Fermentation zu zerstören.
Es gibt irgendwann dann auch so das Kaffee-Reinheitsgebot wieder, so das Bier-Reinheitsgebot, wo so in Belgien wird ja so ganz viel sauer und mit anderen Obstsorten und sowas verbraut. Und da steigen sie dir in Deutschland ja komplett für aufs Dach.
Ja, so. Ich glaube aber auch nicht, dass das ein Riesen, also das ist jetzt ein Trend, aber ich glaube nicht, dass sich das so groß durchsetzen wird. Weil ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Röstereien, die das machen, eher auf dem Kaffee sitzen bleiben, wenn die davon zu viel machen.
Ja. Aber du hast ja gerade auch schon angesprochen, das darf man ja auch nicht vergessen, Kaffee ist schon ein Produkt, das durch viele Hände gegangen ist, bis es bei uns in der Tasse gelandet ist und was ein sehr selbstverständliches Produkt für uns ist, wo man oft nicht darüber nachdenkt, wie das eigentlich hergestellt wurde, glaube ich. Ich glaube, dass sich das ein bisschen ändert, aber wahrscheinlich jetzt trotzdem nicht in der super breiten Masse, oder?
Nee, also so Spezialitätenkaffee ist auf jeden Fall immer noch Nische. Und ja, es gibt halt so ein paar Monopolisten, die im Anbau ihre Hände im Spiel haben. Und so das die einzig wahre Art und Weise, wie man Kaffee anbaut, verarbeitet und handelt, die gibt es halt nicht, weil es sind ja auch super viele unterschiedliche Länder, wo der Kaffee angebaut wird. Und es ist super schwer, da so eine Transparenz herzustellen, weil es einfach super unterschiedlich ist.
Kannst du unserer wunderbaren Zuhörerschaft vielleicht irgendwie ein paar Tipps an die Hand geben, woran sie erkennen, dass sie vielleicht ein Produkt kaufen, was nicht ganz so beschissen ist wie das Produkt davor? Also gibt's, ich werde bei Olivenöl immer nachgefragt und da ist die Antwort: Wie viel Zeit haben Sie? Wie sieht es beim Kaffee aus?
Ich glaube, ein bisschen ähnlich.
Ja, auch, also oder? Ähnlich, aber es gibt ja mittlerweile wirklich sehr viele kleinere Röstereien. Mhm. Und so der Step vom Supermarktkaffee zum Röstereikaffee kann schon mal helfen. Und da ist es gut, einfach nachzufragen. Und da durch das Nachfragen erkennt man schon, okay, wissen die, was die da für ein Produkt haben? Oder ist das auch einfach nur ein Großimporteur, von dem die eingekauft haben? Also jetzt so die kleine Rösterei von nebenan ist nicht zwangsläufig die bessere Wahl, aber in der Regel eigentlich schon. Und das erkennt man einfach daran, indem man fragt, wo kommt euer Kaffee her? Und wenn man da eine ordentliche Antwort bekommt, dann kann man schon davon ausgehen, dass die Handelswege in Ordnung sind. Natürlich gibt es Siegel bei Kaffee. Ich kann auch sehr verstehen, dass Leute nach Siegeln einkaufen.
Ja,
mache ich bei anderen Produkten ja auch.
Ne? Ja.
Kann auf jeden Fall helfen. Aber auch bei Fairtrade gibt es fischige Verträge, mit denen die Produzierenden zu kämpfen haben, weil dann nicht der komplette Kaffee über Fairtrade abgerechnet wird und der andere Kaffee halt zu günstigeren Preisen und so. Das kann man alles nicht pauschalisieren. Da gibt es auch die solche und solche. Aber genau deswegen ist das halt kein Garant für fairen Handel. Und Biozertifizierungen zum Beispiel sind in der Regel eigentlich eher so, dass die Produzierenden vor Ort mehr Geld kosten, als dass sie da einen Mehrwert haben.
Weil ja Siegel ja auch einfach Geld kosten.
Genau.
Ne? Das muss man auch mal sagen. Also das ist ja auch bei Bioprodukten generell so, dass manche Leute das nicht machen, weil die sagen, das ist viel zu teuer. Du hast uns Bohnen mitgebracht, den Winterwald, die hast du uns mitgebracht. Und da steht jetzt zum Beispiel drauf, der kommt aus Vietnam und der schmeckt nach Sophiger Schnapspraline. Da sage ich auf jeden Fall ja zu.
Sag ich ganz klar ja zu.
Und ist es bei euch so, dass ihr direkt mit Bauern zu tun habt oder dass du quasi mit Lieferanten zu tun hast, die mit Bauern zu tun haben?
Genau, letzteres. Also ich persönlich war noch nie in einem Kaffeeanbauland und habe mir das angesehen.
Mhm.
Würde ich natürlich super gerne, aber das ist natürlich auch eine sehr privilegierte Sichtweise zu sagen, so hey klar, ich war einmal im Jahr dahin und ich habe 10 verschiedene Kaffees und bei allen ist es Direct Trade.
Kennst
du das Feld?
Ich
war schon mal vor Ort, ich kenne die alle persönlich. Bei mir ist es so, ich habe diesen Schritt zur Kaffeerösterin zusammen mit einer Kollegin gemacht, die im Kaffeeanbau in Ecuador involviert ist.
Okay.
Und im Prinzip war die Gründung der Rösterei so eine Corona-Not-Idee, dass wir quasi da so zusammengekommen sind, weil sie hat angefangen, Kaffee zu importieren aus ihrem Heimatland Ecuador. Und ich hatte gerade einen Online-Shop aufgebaut. Wir wussten, okay, wir können beide Kaffee rösten. Beides ist aber, also ist einfach gerade eine schwierige Zeit. Wie können wir die zusammen überbrücken? Und dann haben wir gesagt, wir nehmen deinen Kaffee, wir rösten den zusammen und wir verkaufen den in meinem Online-Shop. Und diese Verbindung zu der Gio, mit der ich ursprünglich diese Rösterei gegründet habe, die ist quasi immer noch da.
Mhm.
Heißt, ich habe in Ecuador 2 Kooperativen, von denen ich hauptsächlich den Kaffee beziehe.
Okay.
Die habe ich noch nie persönlich kennengelernt, aber Social Media macht es schon ein bisschen leichter, so ein gewisses Gefühl dafür zu haben, wie da der Kaffeeanbau ist. Und mir bleibt dann quasi nichts anderes übrig, als den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, zu vertrauen, dass die gute Arbeit machen und dass die Bilder, die mir liefern, dass das echte Bilder sind.
Aber du kennst quasi im Prinzip deine Lieferkette.
Ich kenne meine Lieferkette. Und dieser Kaffee aus Vietnam zum Beispiel, das ist eine ähnliche Verbindung wie die, die ich mit der Gio habe. Weil der Lukas und der Paul, die den Kaffee aus Vietnam importieren, die kenne ich mindestens genauso lange, wie ich Gio kenne. Und ich weiß, dass die super viel gute Arbeit in der Kaffeebranche hier vor Ort und aber halt auch in den Anbauländern machen. Also die treiben super viele gute Projekte voran, was so Canephora-Forschung zum Beispiel angeht, wo wir ja am Anfang schon geklärt haben, dass das eher sowas ist, was viele im Spezialitätenbereich eher so beiseite schieben.
Was ja bei, als du bei den Barista-Meisterschaften teilgenommen hast, haben die ja so, wusstest du eigentlich vorher, mit dem werde ich nichts reißen?
Genau, oder es wird schwer damit zu gewinnen. Also genau, bei diesen SCA-Barista-Meisterschaften bin ich mit einem Canephora aus Ecuador, den wir jetzt hier übrigens getrunken haben.
Du hast da ja auch nicht nichts gerissen. Ne? So
nee, genau, ich habe den 5. Platz belegt.
Hallöchen.
Also 5. Platz?
Ach, das war schon sehr erfolgreich.
Wie viele TeilnehmerInnen?
10. Ich bin in die Finalrunde. Ich durfte 2-mal auf die Bühne.
Richtig cool. Ja, wie beim
extrem geil.
Gerade ist ja wieder Wintersportsaison, da müssen sie auch in die Finalrunden kommen oft.
Wir waren aber da bei deiner Teilnahme und dass du von vornherein wusstest, dass du eigentlich mit etwas antrittst, das wie keine Chance hat. Kannst du das nochmal erklären?
Ja, das ist auch ein bisschen das, was ich am Anfang erklärt habe, was Carnivora geschmacklich kann. Also Carnivora hat nur halb so viele Chromosomen wie ein Arabica und deswegen ist diese Kaffeesorte einfach nicht so komplex wie ein Arabica. Und in der Spezialitätenszene wird halt eher nach Komplexität und Säure und Frucht gesucht.
Mhm.
Und das hat der Carnivora halt nicht.
Der ist dafür aber ein guter Allrounder, würde ich irgendwie
sagen. Der ist ein super Allrounder und der ist ein super Türöffner. Weil viele Leute kommen auch zu mir in den Laden und sagen, hey, ich hätte gerne einen Kaffee, aber bitte keine Säure. Ich hasse Säure. Und so die meisten kleinen Röstereien, die machen halt hauptsächlich sehr sauren Kaffee. Was ich persönlich auch super gerne mag, aber viele Leute können damit halt nichts anfangen. Und
aber ich finde das genau wieder total gut, dass du,
Anna ist eine Frau fürs Volk.
Genau, und ich merke das
aber
auch so von wegen...
Eine Frau fürs Volk, da ist eine Rampe am Eingang, da ist keine Stufe, über
und
die man stolpert.
Ich finde diese Rampe extrem wichtig und ich finde, die wird ganz häufig eben von so Food-Elfenbeintürmen, die es einfach ganz, ganz viel gibt, dass irgendwie Leute, die ein bisschen besser betucht sind, die wissen, was eine Gaggenau-Küche ist und die können sich Sterne essen leisten und so weiter. Und da geht es halt ganz häufig genau um diese Hürde, dass eigentlich das immer nur so eine kleine Minderheit ist, die sich da irgendwie auskennt oder alle anderen sind so, die haben da ein bisschen Angst vor, die wollen das eher nicht. Und genau dieses... Wie oft war ich schon in irgendeiner Kaffeerösterei? Hab mir da einen Kaffee gekauft. Da steht drauf Vanille, Blaubeer, Kirsche, also alles sehr, sehr fruchtig. Und dann komme ich nach Hause und mache mir diesen Kaffee und halte da die Nase rein und denke, jo, das riecht nach Blaubeer, das riecht nach Vanille, das riecht nach Kirsche, das ist wild. Weiß nicht, ob mich das vielleicht ganz ehrlich an so einem Montagmorgen um 7 Uhr vielleicht auch einfach ein bisschen überfordert.
Mhm.
Und dann machst du dir da einen Schluck Milch rein und meinst, du musst dich übergeben. Mhm. Weil es einfach diese Säure, dieses fruchtige Geschmacksbild und da dann halt auf einmal ein bisschen Laktose drauf, das passt keinen Meter zusammen. Ich finde das hardcore eklig. Und das finde ich ist so ein, dass du dann halt sagst, bevor wir jetzt von jetzt auf gleich von irgendeiner Supermarktröstung, Lirum Larum, interessiert keinen, auf wir trinken Blaubeer, Vanille, skandinavische Röstung. Bevor wir wirklich diesen Crashkurs machen, sagst du, nö, versuchen wir es doch einfach mal ein bisschen sanfter. Da kann man tendenziell einen Schluck Milch dran machen, aber man kann es auch mal lassen. Und man geht nicht direkt so in die Vollen. Und das finde ich total geil, dass da halt wirklich so ein kleines... Du kommst da mit so einem kleinen Rollator um die Ecke. Kleiner kulinarischer Rollator.
Oh.
Und sagst so, nee, wir machen jetzt hier erstmal, ich trete noch nicht die Krücken weg.
Ja, und also das ist auch eigentlich das, was mir daran so Spaß macht. Also auch wenn ich selbst persönlich super gerne in anderen Röstereien den ganzen neuen Scheiß und sowas probiere, finde ich es super schön, dass der Kaffee, den ich habe, dass der halt so super zugänglich ist.
Ja, genau.
Und ich habe auch einen super fruchtigen Kaffee, den ich röste. Ich röste auch einen Arabica. Und da geht es halt auch eher so darum, entweder die Unterschiede zu zeigen oder vielleicht in meinem kleinen Laden auch die Nerds abzuholen.
Ja.
Die kommen halt dann eher rein und die sagen, ich will was Fruchtiges. Und dann sage ich, okay, wir sind spezialisiert auf Carnivora, ist eher so mild, nussig. Wir haben auch einen fermentierten, kannst du mal probieren. Es geht dann eher in so eine süßfruchtige Richtung. Und dann gibt es halt welche, die sagen, nee, auf gar keinen Fall, ich will nur Arabica trinken. Da musst du gar nicht erklären, die sagen, ich hätte gerne einen Arabica. Und dann gibt es aber auch wieder Leute, die dann sagen so, ah ja, cool, habe ich noch nie getrunken. Super ungewöhnlich, probiere ich mal. Die sagen dann meistens danach, das war mir jetzt ein bisschen zu flach oder wie auch immer. Aber die meisten sagen eigentlich, super spannend, habe ich noch nie in so einer Qualität getrunken, weil weder in der Röstung, wie wir das machen, noch in der Qualität, wie wir das haben, machen das andere.
Ja.
Und deswegen finden auch diese super Nerds, die manchmal nicht so richtig auf ihre Nerdigkeit klarkommen, auch die finden es oft interessant.
Ja.
Würden das jetzt vielleicht nicht mit nach Hause nehmen und auch nicht zu Hause trinken, voll okay, aber die erkennen das an. Und das ist halt cool, so einen Ort zu haben, wo beides geht.
Ja. Finde ich mega. Kann man eine Form von Qualität am Preis ablesen? Wo würdest du sagen, was ist ein Einstiegspreis? Also, kann man sowas pauschal sagen überhaupt?
Also es ist schon von Land zu Land auch unterschiedlich. Und also unter 30 Euro sollte das Kilo nicht kosten. Weil man muss sich halt vorstellen, dass ein Kilo Kaffee alleine 2,19 Euro Röststeuer schon beinhaltet. Dann noch die Mehrwertsteuer. Und dann muss es ja irgendwie die Person, die den Kaffee angebaut hat, die Person, die den verarbeitet hat, die Person, die den verschifft hat. Und dann auch, wäre cool, wenn auch die Person, die den geröstet hat und zubereitet hat, wenn die halt auch ein bisschen was davon abbekommen. Und wenn ein Kaffee unter 30 Euro das Kilo ist, dann wird es super schwierig.
Das ist runtergerechnet, weil diese üblichen, das ist jetzt zum Beispiel jetzt 250 Gramm, ne? Das ist dann runtergerechnet ungefähr. Halbes Kilo sind 15 Euro, davon nochmal ein halbes Kilo sind wir bei 57, 8 Euro ungefähr, ja? Ja.
Für so einen. Und das ist aber ein sehr günstiger Kaffee.
Ja.
Also bei mir kosten die alle mehr.
Ja, okay.
Genau, und das hat dann aber auch damit zu tun, wo kaufe ich den Kaffee ein.
Ja.
Zum Beispiel Ecuador ist ein relativ kleines Kaffeeanbauland und die Lebenshaltungskosten sind relativ hoch, seitdem die da den Dollar haben.
Mhm.
Heißt, und der Kaffee, den ich verkaufe, wird in Agroforstsystemen angebaut und wird per Hand geerntet und das kommt zu einer Kooperative und das ist einfach super aufwendig, alleine das schon zu ernten.
Mhm.
Heißt, der Kaffee ist einfach relativ teuer. Dann haben wir so Länder wie Vietnam oder Brasilien, wo im großen Stil Kaffee angebaut wird. Mhm. Wenn man dann aber zum Beispiel Wert drauf legt, dass das einigermaßen Mischkultur ist und nicht Monokultur Farm, dann spielt da einfach viel Arbeit mit rein. Und dann darf das einfach nicht weniger als diese 30 Euro das Kilo kosten.
Spannend.
Und natürlich ist aber auch jetzt zum Beispiel die Art und Weise, wie wir den Kaffee oder wie jetzt Gio den Kaffee aus Ecuador importiert, auch nicht die nachhaltigste, wenn man sich das ökologisch betrachtet und ökonomisch auch. Weil also die beiden Kooperativen, von denen wir da den Kaffee beziehen, die füllen keinen ganzen Container.
Mhm.
Und natürlich macht es mehr Sinn, einen ganzen Container zu füllen und den zu verschiffen. Also es muss nicht unbedingt, also Direct Trade, wie viele das sagen, ist nicht unbedingt das Nonplusultra, weil das halt oft auch bedeutet, dass die Lieferketten viel komplizierter sind. Und eigentlich macht es eher Sinn, sich zusammenzuschließen, eine sehr große Menge von A nach B zu schiffen und dann, ja, kann jeder den Kaffee selbst rösten, aber auch da, it's complicated. Weil wenn jede kleine Rösterei eine eigene Röstmaschine hat, die einmal die Woche läuft und den Rest der Woche stillsteht, ja, cool. Also ist dann vielleicht nachhaltig angebauter Kaffee, aber super schwer, alles richtig zu machen.
Ich würde gerne bei diesem sehr spannenden Stichwort vielleicht zu unserem letzten kleinen Kaffeesnack
kommen.
Zu unserem kleinen Kaffeesnack rüberkommen. Ich habe zweierlei Mokka, Mousse, Creme, Pudding, Desserts mitgebracht. Einmal das
der Klassiker Grand Dessert von
Ist es Ehrmann?
Ja.
Und einmal die Billo Hausmarke von Rewe ist es, glaube ich. Und ich verteile die jetzt einfach mal. Ich habe gesehen, es ist optisch schon mal ein Unterschied. Also es ist jetzt nicht aus derselben Maschine gelaufen. Das eine ist ein bisschen heller als das andere. Deswegen, ich würde sagen, ich verteile die jetzt einfach mal.
Yeah, do it.
So, ich habe zwei Dinge mitgebracht. Und zwar das eine heißt, ich weiß gar nicht, hier steht einfach nur Double Coffee Grand Duet.
Du hast das Grand Duet, ich habe das Grand Dessert von Ehrmann, Double Coffee, sahniger Genuss.
Also es ist letztendlich ein Pudding und obendrauf ist diese aufgeschlagene Sahne und was ihr leider nicht gehört habt, die hat tatsächlich so ein kleines bisschen, die hat so ein bisschen geknistert, wenn du mit dem Löffel reingehst. Finde ich schon nicht verkehrt.
Ich fahre jetzt mit dem günstigen Produkt.
Ja, genau.
Ja, okay.
Ich finde, es ist ein und
die Sahne scheint auch auf jeden Fall ein bisschen Mokka abbekommen zu haben.
Und hat die Sahne, also vom günstigen Produkt hat die Sahne etwas mehr Stand, muss man sagen.
Mhm.
Und weniger Farbe aber auch.
Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir hier schon drei Sorten Schokolade, Filterkaffee. Ich finde, das schmeckt recht neutral.
Total.
Sehr vanillig einfach nur so, oder?
Voll. Also vielleicht bin ich auch wirklich komplett schon überdreht und wir bewegen uns hier gerade viel schneller als andere Leute das wahrnehmen und wir sind schon so.
Aber
nö, das holt mich jetzt nicht so ab. Kommen wir zum Markenprodukt. Sahne schon zusammengefallen. Ist auf jeden Fall ein Ticken dunkler.
Das hat gar keinen schönen Abgang.
Schmeckt aber schon ein bisschen mehr nach.
Ich bin wieder bei Instant-Kaffee.
Mhm. Ich bin bei Dosenfisch. Ich habe hinten im Hals. Wir waren ja mal einst in der Dosenfisch-Folge. Für mich schmeckt das wie Hering in Tomatensoße, wenn das hinten runtergeht. Also Grand Dessert kaufe ich nicht.
Ich finde es leckerer als das erste.
Mir schmeckt es auch. Ich ahne tatsächlich, was du meinst. So ein Hauch.
Wahrscheinlich ist das nur in meinem Kopf drin.
Ich ahne so ein bisschen, was du meinst. Aber ich habe diese Connections halt nicht. Sondern, also für mich, ich glaube, weil es auch ein bisschen gelernter Geschmack ist. Also dieses Produkt schmeckt einfach so. Ich finde, es schmeckt mehr nach Kaffee. Ich finde, es hat so was Haselnussiges ein bisschen. Mhm.
Ich schieb Messi hinterher. Mhm. Nochmal zur Sicherheit, damit ich gar nicht mehr schlafen kann heute.
Also das Grand Dessert, das habe ich gerade leer gemacht, das finde ich ganz in Ordnung.
Hat auch eine kleine Karamelligkeit. Mhm. Aber es ist nach wie vor, du gehst jetzt nicht ab heute zum Supermarkt und ziehst dir irgendwie jeden zweiten Abend erstmal ein
Grand Auf gar keinen Dessert Fall, nee.
Aber kannst du ein bisschen nachvollziehen, dass ich eine leichte Schwäche seit, nicht seit Kindertagen, sondern eher so seitdem, ich weiß nicht, 17, 18 bin, habe ich eine leichte Schwäche für, ab und zu muss es irgendwie so ein bisschen Mokka sein.
Ja, verstehe ich. Ich habe auch mal in einer Konditorei gearbeitet und da gab es auch so ein Mokka-Törtchen. Oh. Und das war richtig lecker.
Wo dann so ein Sahnespritzer drauf Sahne, war, wo dann noch so eine schokolierte Kaffeebohne auf dem Sahnespritzer.
Nee, das nicht. Schade.
Sehr, sehr gut. Sad. Ja. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Weißt du, was wir noch gar nicht gesagt haben? Wir haben ja in dieser Staffel, sammeln wir ja Zutaten, bis wir dann an Ostern bei einem großen Gericht rauskommen. Wir haben jetzt die vierte Folge und wir sind jetzt bei der zweiten Zutat. Die erste Zutat war Mascarpone, dann war Weihnachten und Kater, jetzt ist Kaffee.
Ich hoffe zumindest, dass Sie ZuhörerInnen mittlerweile gemerkt haben, dass wir heute über Kaffee sprechen. Aber in der Tat,
aber dass Sie vielleicht schon mal darüber, weil wir packen ja unser Köfferchen. Wir packen unseren Koffer und nehmen mit Mascarpone und Kaffee.
Exakt.
Und wenn ihr schon Ideen habt, was am Ende bei Mascarpone und Kaffee als Gericht rauskommen könnte, könnt ihr uns eine Mail schreiben an mail@umamitown.de. Das Umamitown-Überraschungspaket. Was auch immer reinkommen wird, wird es geben. Es geht hier aber nicht nach Schnelligkeit. Ihr könnt auch noch ein paar Zutaten warten, bis ihr gesst.
Und auch nicht mehr E-Mails bedeutet höhere Gewinnwahrscheinlichkeit. Nein. Nee.
Jede E-Mail-Adresse, nur ein Los pro Person.
Anke, ich stelle fest, wir machen langsam Ablage. Es geht dem Ende entgegen. Wir haben noch ein Shelfcare, wir haben noch eine Hausaufgabe und wir haben noch eine kommende Folge, wo wir dich gerne, also wir müssen dich ein bisschen befragen. Wir brauchen ein bisschen deine Hilfe.
Wir brauchen einfach ein bisschen auch deine Ideen. Wir haben dich ja ein bisschen schon jetzt gefragt, aber fangen wir mal mit Shelfcare an. Gibt es Schrankleichen aktuell bei irgendjemandem in dieser Runde, die weg müssen?
Also Shelfcare bedeutet bei Umami Town so viel wie, wir möchten gerne Hilfe anbieten für Leute, die zum Beispiel im Laufe des Advents sehr, sehr viele weirde Food-Geschenke bekommen haben. Und dann hat man das angefangene Marzipan-Likörchen oder das 12. Quitten-Chutney da stehen. Oder räumt generell irgendwie auf und stellt fest, oh, ich habe 6 angebrochene Tüten mit Zimt oder irgendwie sowas. Gibt's eine Schrankleiche und du sagst, boah, ich weiß gar nicht, wie man machen soll.
Also ich dachte erst, ich erzähle euch vielleicht von meinem überfüllten Lager mit ganz vielen Produkten, die wir mal irgendwie angedacht oder verkauft oder wie auch immer haben, die wir jetzt eigentlich nicht mehr im Sortiment haben.
Das
habe ich ja schon erledigt. Wir haben einen Flohmarkt gemacht und das hat richtig gut funktioniert.
Du hast quasi im Laden Shelfcare gemacht.
Genau, ja.
Das fantastisch.
Das war richtig, richtig schön.
Das ist ja auch geil, weil das auch wieder so diesen Faktor Zugänglichkeit hat. Dass Leute bei dir wahrscheinlich richtig geilen Scheiß kaufen konnten für einen richtigen Schnappi.
Aber richtige Schnappis waren das, ja. Aber ich habe eine Schrankleiche.
Mhm.
Wir haben zu Hause so ein Kaffeeglas.
Mhm.
Und wenn in so einer Kaffeetüte nur noch so 5 Gramm Kaffee oder sowas drin sind, dann packen wir die in das Glas rein.
Das ist quasi wie so ein kleiner Gyros-Kaffee.
Das ist unser Hausblend.
Den Melange, ja.
Ja. Und ganz früher haben wir das so gemacht, dass wir den dann geschüttelt haben und dann haben wir halt Bialetti-Kaffee damit gemacht. Aber mittlerweile sind wir auch beim Bialetti-Kaffee so weit, dass
habt ihr euch hochgelevelt?
Also da wollen wir schon, also da haben wir unsere Lieblings von mir geröstete Kaffeesorte, die wir am liebsten daraus trinken und genau. Aber da steht jetzt dieses Glas und das wird ja natürlich nicht frischer. Und
ich denke, es ist eine sehr, sehr gute Überleitung. Es ist wirklich die beste Überleitung, die man sich nur wünschen kann.
Gerne.
Zur Hausaufgabe. Schule, ich dachte schon, du musst dir einen Sirup kochen und einfach einen Sirup-Kaffee.
Also deswegen, ich bin hier gerade, also das ist, als hätten wir es abgesprochen. Das ist ja großartig.
Das schnelle Angebot wäre, nimm dir einen Banana-Bread-Sirup, koch den dir und tu einfach viel Geschmack in den Kaffee, dann merkt man das nicht. Aber Jula hat noch eine geilere Idee.
Hat sie? Ich würde sagen, also die Hausaufgabe ist ja dann auch immer irgendwie ein nettes Rezept für die Hörerschaft. Und in unserer allerersten Kaffeefolge haben wir einen Kaffee Granita gemacht, wo ich sage, das ist, glaube ich, eine ganz fantastische Idee, weil wenn das Zeug dann auch noch mit, also es wird ja quasi...
Es ist quasi ein Kaffeesorbet.
Man muss Kaffee kochen. Der wird ordentlich mit Zuckersirup getankt, damit er einfach in einer gewissen Weise kristallin friert. So, boah, das hört sich auch schwierig. Merkst schon,
hast du sehr gut
viel Kaffee
gemacht.
Im Blut gerade. Und deswegen, der Kaffee muss jetzt nicht eine Top-Qualität haben. Es kommt Zucker rein und dann wird er auch noch eingefroren, womit du ja tendenziell auch dein ganz feines, geiles Power-Aroma ein bisschen kaputt machen würdest. Deswegen
mit dem Zucker ja schon, ne?
Granita, fantastisch.
Toll.
Machen wir das doch einfach mal. Haben wir letzte Mal in die Hausaufgabe geschrieben. Die jetzige Hausaufgabe, die neue Kaffeefolgen-Hausaufgabe wäre aber... Wir müssen nicht mehr ein räudiges Mousse im Supermarkt kaufen, sondern wir machen unser eigenes. Zum Beispiel mit dem Kaffee, den du da hast. Mhm. Und zwar, es ist eine ganz schnelle Nummer, eine Mascarpone-Mokka-Kaffee-Mousse. Also wir brauchen eine Mascarpone, haben wir ja schon gelernt, dass man die vielleicht ein bisschen temperiert, dass man die vielleicht mal eine halbe Stunde früher rausholt. Die rührst du glatt mit ein bisschen einem kalten Espresso und einem kalten Kaffee. Auf jeden Fall eine Form von Süßung da ein bisschen dran, ein bisschen Puderzucker, Prise Salz finde ich immer wichtig. So, und damit die ganze Sache jetzt nicht so mega kompakt ist, bisschen geschlagene Sahne drunter ziehen.
Ich finde das... Das ist nämlich dann weniger kompakt, aber du kannst noch ein bisschen Fett reinmurmeln.
Ja, jetzt kommt mir nicht
ich mit Joghurt gerade, an. Was kommt sie? Mit was kommt sie jetzt? Kommt sie jetzt mit Eiweiß? Nein, sie kommt mit Sahne.
Auf jeden Fall, ja, wir brauchen
geschmacklich leichter.
Ja. Das macht die Sache halt ein bisschen fluffiger. Also ich habe natürlich überlegt...
Man bringt Luft ins Produkt.
Ich habe natürlich, also natürlich könnte man auch irgendwie so eine Puddingnummer machen, aber da sind wir wieder mit, da muss was aufgekocht
werden,
dann
müssen wir wollen Dinge schnell, abkühlen. Schnell und unkompliziert.
Und wirklich Mascarpone mit Espresso oder kaltem Kaffee, ein bisschen glatt rühren, vielleicht noch eine Vanilleschote drunter, bisschen Zuckerchen, ein bisschen Prise Salz und da Schlagsahne drunter. Ist ganz, ganz schnell. Ihr müsst davon ja nicht 500 Gramm essen. Ihr könnt, wenn ihr wollt. Aber ja, vielleicht... Vielleicht gibt es halt an einem Tag gibt's mal ein nettes Granita und am nächsten Tag gibt es halt mal eine leckere Mascarpone-Mousse.
Ja, bei uns gibt es in den nächsten Wochen also jeden Abend irgendein anderes Kaffee-Dessert.
Das liebe ich. Ich finde ich perfekt.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Ja, also wir können hier wirklich ablagemäßig, können wir ein Häkchen nach dem nächsten machen.
Ja, das ist auch Dopamin durch Verbrauchen. Nicht Dopamin durch Konsum, sondern Dopamin durch Verbrauchen.
Exakt.
Das ist der Vibe. Mein Gehirn friert auch langsam, das kristallisiert auch so langsam aus. In der nächsten Episode, da packen wir wieder was ins Köfferchen. Und zwar geht es in der nächsten Episode um Salz. Anna, gibt es irgendwas, was dich im Salzbereich beschäftigt oder interessiert? Dann kannst du das jetzt hier reingeben und wir werden uns drum kümmern.
Puh, also ich liebe Salz. Es kommt dann alles Salz. Vielleicht würde mich interessieren, wo wirklich der Unterschied geschmacklich und vielleicht auch sogar ökologisch ist, ob man Meersalz oder halt so anderes grobes Salz
Das schreiben wir uns hiermit auf die
Liste. Sowas.
Wird sofort auf die Liste geschrieben. Ja, definitiv.
Habe ich nämlich letztens vorm Regal gestanden und dachte, kaufe ich das Meersalz? Ich glaube schon, ich glaube, das ist das Bessere, aber I don't know.
Das werden wir in der nächsten Episode klären. Das wird mineralisch, Das wird...
höchstwahrscheinlich sehr salzig.
Sehr salzig.
Ich denke, es wird salzig.
Aber hoffentlich nicht so salzig, dass man davon Kopfschmerzen kriegt. Darauf freue ich mich. Tschüss Jule und tschüss Anna.
Tschüss ihr beiden. Dankeschön.
Das war ganz, ganz schön.
Voll. Ja, wir machen Herzchen in die Luft.
Machen wir.